So, mein lieben Herz, willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast einfach Envy ist im Gebäude. Ich habe mir überlegt, was heißt, habe ich mir gar nicht überlegt, ist mir gerade eingefallen beim Reden. Der Name reicht einfach mittlerweile.
Ja. Yeah.
Ich muss nicht mehr sagen, Comedian, man kennt ihn von, der Name reicht.
Oh, findest du? Wirklich?
Ich würde sagen, ja.
Okay, krass.
Ja.
Ja, ich glaube, also man selber nimmt das, ich nehme das 0,0 wahr.
Ja.
Ich habe das letztens, als ich in Düsseldorf war, das erstmal so gespürt, weil ich aber auch, ich war ja bei dieser Show, wo du auch warst, ne, mit Joey unterwegs, diese Joey's Comedy Club. Ne, da war ich dann auch, da haben wir ja drüber gesprochen, deshalb war ich ja da im Podcast, weil so, tralalala, ich war schon da. Und dann bin ich mit den Jungs halt so ein bisschen draußen gewesen und da habe ich dann das erste Mal, weil ich bin ja nur in meiner Bubble.
Ja.
Ich gehe ja nur wirklich von Show zu Hotel.
Show, Auto, Hotel, Auto, Show, Hotel.
Nach Hause wieder Ding, wieder Show, wieder arbeiten, weißt du, Management rein, dann nächste Ding, Meeting, telefonieren, nächste Meeting, Interview, Podcast hier, da, tralala, ja. Gehe ich irgendwann raus und auf einmal merke ich so, oh, die Leute nehmen mich auch außerhalb von dieser Show-Bubble komplett wahr.
Ja, weißt klar.
Also aber das habe ich das erste Mal wirklich die letzten zwei Wochen.
Aber du bist ja bei den Leuten auch omnipräsent auf deren Handys und die Handys sind ja das Wichtigste.
Ja, safe.
Aber und die sehen deine Fresse jeden Tag.
Yeah, das ist ja, schon crazy. Das ist halt crazy, wenn man wirklich drinnen ist, merkt man es gar nicht.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Vor allen Dingen, weil ich halt auch nichts anderes mache. Ich mache kein Fernsehen oder sowas. Ich habe nicht diese...
Aber das ist schon das Hauptmedium, ey. Es ist ja unfassbar heutzutage. TikTok, Instagram... Wenn du da groß bist, bist du automatisch auf einem Fame-Level wie auch Fernsehleute. Weil Fernsehen kommt, keine Ahnung, du bist jetzt ein Fernsehstar. Du hast jetzt eine Show, einmal die Woche. Ja, einmal die Woche gucken die Leute eventuell deine Show. Aber du bist jeden Tag.
Ja, das stimmt.
Sehen das Gesicht mehrfach.
Ich glaube, der Fame ist nochmal ein anderer, wenn du im Fernsehen bist. Also so schätze ich das.
Der wirkt anders, glaube ich auch.
Ich glaube, der ist anders, aber ich glaube, die Bindung zu dir ist eine andere, wenn du im Handy bist. Also ich glaube, die Leute...
Du gehörst näher am Herzen. Ja.
Ganz genau. Du bist näher da, aber dort zum Beispiel, ich glaube, ich sag jetzt mal einfach einen Namen, der mir jetzt als erstes einfällt. Ich sag mal, eine Barbara Schöneberger, die es schon natürlich auch seit Jahren und Jahren gibt, ist natürlich super fame, weißt du? Aber ich glaube, auf Social Media ist sie nicht so groß.
Nee.
Weißt du?
Voll das, viele.
Genau.
Man zählt das so Mundschutz auf, glaube ich, auf, weiß nicht, wie wenig der auf Instagram hat. Aber der hat aber vor 10.000 Leuten gespielt und den kennt jeder.
Ja, der ist ja geil. So. Den kennt jeder.
So, deswegen, der war vor zwei Wochen hier, das war auch so schön.
Ja, das glaube ich auch.
Es kommt am Donnerstag, kommt das raus.
Ihr habt schon mal ein Interview gemacht, ne?
Ja, vor 6 Jahren.
Ja, da hat er das N-Wort einfach gedroppt.
Ja,
Einfach kurz provozieren.
Ja, zum Testen, genau. Ding. Ich habe so...
Hallo, habe ich da etwa richtig gerade gehört? Entschuldigung.
Meinst du, kannst du es bitte nicht machen? Meinte er, warum? Dann kannst du auch keinen Nacken sagen. Ist so... Okay, ja, sage ich jetzt einmal, aber können wir trotzdem irgendwie lassen. Und dafür, dass ich jetzt, der meinte so, seitdem, den hat das so ein bisschen beschäftigt, hat er erzählt. Ich weiß nicht, ob es 100% glaubwürdig war, aber seitdem macht das nicht mehr, hat sich jeder nochmal dafür entschuldigt, im Podcast damals ja auch schon. Ja. Aber für mich als Battle-Rapper natürlich sind dann alle gekommen und meinten so, ach krass, Mr. Respektlos, ja? Kommt der dahin, droppt die N-Bomb und nicht passiert nichts. Ich so, ja, ich bin ja auch nicht jemand, der jetzt, was soll ich, ein Interview abbrechen oder dem drohen oder was? Oder dem
abstechen.
Ja, ich bin ja nicht so einer. Ja. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Aber es ist, wir haben gerade kurz gequatscht, 2-3 Minuten. Du bist jetzt gerade mitten in auf einer absoluten Amokrutsche.
Ja, komplett. Das ist wirklich eine Amokrutsche, ich schwöre. Komplette Amokrutsche, wirklich.
12 Tage, 13 Auftritte.
Ja, genau, 12 Tage.
Kein Off-Day.
Nee, also wir hatten einen Off-Day, stimmt, habe ich vergessen. Wir hatten einen Off-Day in Leipzig, da sind wir von, aber das hat sich nicht angefühlt wie ein Off-Day.
Weil Reise.
7 Stunden unterwegs, ja, okay. Wie ein Mist geworden. Ja. Ja, stimmt, den Montag hatten wir frei.
Ihr macht alles in diesem Panzer, oder was?
Ja, genau.
Okay, ja. Wie viele Leute seid ihr?
5.
5 Leute. Ja. Okay, Maxim kenne ich, Comedy-Kollege, Costa kenne ich, Comedy-Kollege, überragender Rapper. Wer sind die anderen zwei?
Der andere ist mein DJ, DJ G-Talks, Gianni. Das ist ein Kindheitsfreund von mir.
Ja.
Genau.
Der ist auf der Bühne auch?
Ja, der ist auf der Bühne, ist auch mein DJ. Ja, genau.
Also aber während du Comedy machst, ist der auf der Bühne?
Nee, wenn...
Oder der heizt an?
Der heizt an und ich habe ja so eine Showstruktur.
Ja.
Komplett. Also ich gehe raus, mache ja...
Erklär mal für die Leute, die noch nicht da waren.
Gerne, also wenn ihr, meine Show ist sehr strukturiert tatsächlich, auch wenn alles sehr spontan ist, aber die spontanen Abschnitte sind auch strukturiert. In den ersten 15 Minuten komme ich raus, also ich komme als Erster raus, ich habe keinen Warm-Upper in dem Sinne.
Wer sagt dich an? Du dich selber?
Ich gehe einfach selber raus.
Okay.
Komplett.
Denkt ihr so, wow, und dann kannst du...
Genau. So, also wir machen dann schon Stimmung mit dem DJ.
Ja. Ne?
Wir haben so eine kleine Choreo, um reinzukommen. Und dann komme ich rein, mache 15 bis 20 Minuten. Crowdtalk mit den Leuten, das ist das, was die Leute in den Videos praktisch sehen. Mhm. Und dann kommt ein Gast von mir. Der erste Gast ist Maxim oder Costa, je nachdem, wechseln uns ab. Dann machen die so 10 Minuten, 7 bis 10 Minuten und dann komme ich, mache nochmal 30 bis 40 Minuten. Erste Hälfte mache ich 32, zweite Hälfte mache ich so 41, 42 Minuten. Mhm. Aber beide Hälften sind gleich von der Struktur. Also okay. Immer ich komme raus und der DJ ist immer am Anfang, dann moderiert er die anderen praktisch auch mit an mit Musik, damit so ein bisschen ein Ding ist und dann macht er die Halbzeitshow.
Aber das heißt, von wenn die Show losgeht bis zu Dankeschön mit Foto machen, sind 2,5 Stunden oder
was? Ja, 2 Stunden 45, 2 Stunden.
Wow, ja. Das ist viel, ne? Ja, das ist crazy. Man kann den Leuten ja auch, also man sagt so, gibt den Leuten was für ihr Geld, aber bei Comedy kann es ja auch zu viel sein.
Ja.
Yeah. Ich glaube auch, das wär auf jeden Fall zu viel, wenn du nur einen Opener hättest und dann der Rest wäre Material.
Ja, genau.
Yeah. Aber es fühlt sich wahrscheinlich auch gar nicht so an, ne?
Nee, es fühlt sich nicht lang an.
Oder werden die Leute müde am Ende?
Ich merke an manchen Shows, wenn die Leute, also wenn wirklich Crowdwork ballert, ja. Und von Anfang an die Leute sind da, ja. Dass das komplett durch, jeder ruft was rein, ich habe direkt einen Spruch.
Ja.
Der ruft, weil das ist ja auch nicht so das Ding. Die Leute, wisst ihr, was ich meine? Das Ding ist, am Anfang war es witzig, am Anfang war es so, die Leute haben geglaubt, ich habe Leute reingestellt ins Publikum.
Ja, weil es so glatt läuft.
Ja, ja, weil die Leute sagen, das kann ja nicht sein, dass dem das einfällt.
Ja, doch, so. Kann sein. Es gibt so. Auch schlagfertige Menschen.
Genau. Ja. Und dann so nach, jetzt habe ich keine Ahnung, ich habe so 900 Videos oder sowas online. Das kannst du nicht. Wie viele Leute willst du reinstellen? Wie viele Leute kennst du? Ich kenne nicht mal
900 Menschen. Das Ding ist, du bist so strukturiert und so business-driven. Es hätte sogar sein können, dass du es bis heute, ich weiß ja, dass es nicht so ist, aber das wäre auch das Wackste, was
das wäre wack, das wäre richtig wack. Nee, also ich habe wirklich das Glück, dass ich halt diese Schlagfertigkeit, das haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Diese Schlagfertigkeit, die ich seit Tag 1 eigentlich gehabt bei Comedy und ich habe das Glück, dass das halt auch so cool ankommt, dass die Leute das einfach annehmen und sagen, hey, das ist ein cooler Humor. Und ja, also jetzt, wo die Leute wissen, dass das so ist, kommen sie und denken halt, es läuft halt jedes Mal wie in den Videos. Aber es ist halt nicht, jede Punchline ballert halt, weißt du, das ist halt, und das ist halt das bei Crowdwork. Sogar wenn du richtig schlagfertig bist, dir fällt nicht jedes Mal was ein.
Geht ja auch
nicht. Ich selber manchmal bin so, ich sag so, ja gut, da habe ich
genau.
Jetzt, also da
bin und ich das jetzt dann ein kleinerer Lacher?
Ja, genau. Und das dann ist so.
Ja. Willst du machen?
Ja, so was ist halt dann so. So, aber ist nicht schlimm. Ich nehme das dann an und ich respektiere auch jeden, der dann sagt, ja, okay. Manche Abende ist eine Hälfte wirklich einfach nicht ein Video. Zum Beispiel Gelsenkirchen war so. Der war einfach so wirklich tot.
Konntest du nichts rausziehen?
Nee, da war wirklich, ich habe ein Video aus Gelsenkirchen aus 2 Hälften. Einfach, da war nichts, aber wir hatten einen Heiratsantrag, das war auch nochmal ein Video. Aber so, das war schon cool und die Leute hatten auch Spaß. Die Leute haben richtig, die Schlange war auch richtig lang bei den Fotos. Aber es gibt halt nicht jeder Abend was her.
Ja.
So, ne? Aber das ist auch okay. Also man lernt so ein bisschen.
Aber wenn du dir vornimmst, ich mache hier am Anfang 15 Minuten Crowdwork, dann nochmal 15 Minuten Crowdwork. Ja. Das brichst du dann nicht ab?
Also ich gucke immer, da brauchst du ein bisschen Gefühl. Ne? Also ich habe mich auch schon oft verrannt und verloren in 28 Minuten Crowdwork. Ja. Weißt du, also so, weil du einfach versuchst, dann noch was zu dribbeln und zu machen, aber wenn die Shows gut laufen, dann breche ich immer auch früh ab. Also ich mache auch manchmal 12 Minuten, manchmal 17. Also ich bin so zwischen 10 und 20, würde ich sagen.
Also das denke ich mir nämlich, weil ich habe ja keinen Opener, sondern mein Opener ist mein Crowdwork.
Ja.
So, das sind so 7 Minuten, wenn die knackig genug sind, 15 Minuten, wenn es was hergibt. So. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so wie du, das sind 2 15-Minuten-Chunks in jeder Show. Und da hat man ja auch, obwohl Crowdwork sollte ja nie Druck sein. Aber da machst du dir auch ein bisschen Druck nach dem Motto, okay, ich habe jetzt da mal 15 Minuten, ich muss jetzt hier was rausziehen.
Ja, also ich habe das am Anfang ein bisschen gehabt, so, weil ich dann wusste, dass hier, aber jetzt, wir sind so viel, also von Videos her sind wir so viel voraus.
Mhm.
Also so, ich habe jetzt Videos bis, glaube ich, Oktober, schon jetzt.
Okay,
so, also
du machst immer noch jeden Tag?
Jeden Tag, ja.
Okay.
Also wir ballern bald 2-mal am Tag raus, weil wir haben zu viele Videos. Also wir haben wirklich zu viele Videos. Aber das ist halt auch einfach, weil ich habe dann einfach darauf vertraut, dass ich einfach das kann und dann habe ich mich drauf eingelassen. Und mittlerweile ist tatsächlich so, dass die Leute aktiv was sagen wollen.
Ja, klar, weil die Leute, die sehen diese Videos und denken sich so, ja, das gehört sich so.
Ja, das gehört sich so. Und das ist halt dann.
Aber wie kriegst du die dann während deinen, du weißt, ich bin nicht der größte Real-Fan.
Ja.
Also man muss unterscheiden. Ich sage immer, also ich sag voll oft so abschätzig, ich bin kein Real-Comedian oder nicht so Real-Comedians. Man muss aber unterscheiden, weil ich habe den Osan ja auch hier gehabt.
Ja.
Es gibt Real-Comedians, die das als Tool nutzen, größer zu werden und deren Shows aber auch gut sind. Und dann gibt's die Real Comedians, die erschaffende Blase, dann siehst du die live und denkst dir so,
was ist das denn?
Ja. So, deswegen, also es ist ein Tool, an dem man sich bedient, das hat der Ozan ja auch schon gesagt, und ich glaube, ihr beide seid auch, seid ihr die Einzigen, die das in so einer hohen Frequenz machen, wo das Bühnenprogramm vernünftig ist? Ich glaube, ja.
Ich glaube auch, ja, also ich, ja, würde ich schon sagen. Ja.
Sonst habe ich auch immer gesagt, habe ich immer den Ozan so vorgestellt, das ist hier hardest working man in Showbusiness, aber ich, also ich würde nicht sagen, du hast ihn abgelöst, ich bin ja auch nicht komplett drin, aber ich würde jetzt einfach euch beide mit reinnehmen, weil ich weiß noch, wir hatten vor, wann haben wir uns kennengelernt? 3-4 Jahre?
Ja.
Nach Corona?
Ja.
Ja, wir hatten aber mal eine Autofahrt, da hast du mir so deinen Plan erzählt und so, ich mache das so und glaub mir, ich werde noch das machen und ich bin der Todespessimist. Ich meine so, okay.
Wow. Doch, genauso geschaut. Genauso geschaut wie gerade. Ja. Ja, okay, wow.
Ich so, okay, gut. Das ist der Plan, viel Glück. Ja, so, und dann sieht man so, wie das so wächst und denkt man so, ach krass, okay, der lässt den Worten Taten folgen und die Prognosen sind komplett so eingetroffen und der ist ja noch nicht mal da, wo der hin will, was der mir erzählt hat. Ja, und die Zweifel sind beseitigt, Alter. Das ist crazy zu sehen, wie sowas aufgeht, aber das geht auch nur mit Maximum Disziplin einfach. Ja, genau. Ne?
Das wirklich, ich habe viele Sachen mitgenommen aus meiner Fußballzeit, weil ich war nie talentiert im Fußball, weißt du, nie, nicht einen Tag. Und ich habe immer härter gearbeitet und versucht irgendwie besser oder genauso gut zu sein wie der, nicht mal besser.
Ja. Ich wollte mal ganz kurz, du musst sagen, weil die Leute kennen mich, die wissen, wo ich ungefähr gespielt habe, nicht, dass die jetzt denken, was redet der so über Fußball, hat der Kreisliga gespielt, sondern erzähl auch, wo du gespielt hast.
Nee, also ich habe in der Oberliga gespielt, ich habe leider nur ein Spiel gemacht und dann war ich das Jahr darauf, warum auch immer, beratertechnisch, Leute haben mich dann in die Regionalliga geschickt. Mhm. Da habe ich ein Jahr lang fast nur trainiert und nicht ein Spiel gemacht, nichts. Also wirklich, da habe ich auch gemerkt, dass ich einfach nicht.
Und Jugend? Gut,
Jugend war ich so, B-Jugend, Verbandsliga, A-Jugend, Oberliga, sowas, aber auch wenig gespielt. Also
aber einfach, ist Oberliga, ist es bei euch damals, was bist du für ein Jahrgang?
89er.
89er.
Aber ist Oberliga ist eins unter A-Jugend Bundesliga, also Jugendbundesliga.
Ah, okay. Okay, also bei uns wäre das quasi Niederrheinliga gewesen.
Ja,
okay.
Genau.
Okay, verstehe.
Das Pendant.
Also du sagst, zurück zum Fußball, du hast gesagt, da auch schon nicht großartig talentiert, aber
immer viel gearbeitet. Arbeit. Ich war in jedem Training da, ich war typischer Trainingsweltmeister, so habe ich oft gehört von mir, dass ich da
Position?
Einfach, ich habe irgendwie alles gespielt, also in der Jugend war ich viel im Mittelfeld unterwegs und dann, aber ich habe dann mit 22, 23 bin ich in die Verteidigung gegangen, aber da habe ich dann schon nur Landesliga, Bezirksliga gespielt.
Du bist jemand, ich könnte jede Position außer Sechser ist möglich. Also ja. du könntest, wenn du mir sagst, du bist Torwart, würde ich glauben. Du könntest auch ein Neuner sein, der in die Bälle reinspringt. Du könntest ein Rechtsaußen sein, der ein bisschen zu bullig ist, ein Innenverteidiger sowieso.
Ja.
Es gibt auch Zehner, die einen kranken Buddy haben, so die. Warst du schon immer groß und breit auch?
Ja.
Okay.
Also ich war immer schon sehr sehr stark. Das war ich schon immer. Ich war schon früher, wo ich wirklich Regionalliga war, ich 78 Kilo. Also ich wiege jetzt 100, ne, zu unserem Vergleich.
Du wiegst 100 Kilo?
100 Kilo, ja.
Wie ist das, 100 Kilo zu bewegen? Ja, kommt einem das so vor?
Ja. Also ich bin schon immer relativ kräftig gewesen, so deshalb, man gewöhnt sich natürlich daran, aber das ist schon anders. Also wenn du durch Leute läufst, 100 Kilo merkst du schon, das ist schon ein anderes Gewicht.
Aber du bist ja auch, sind wir gleich groß? 1,90?
Nee, ich bin 1,84.
Okay.
Ich wiege nur größer.
Okay, crazy, du wirkst wirklich größer.
Ja.
Ich hätte jetzt eben gesagt, wir sind gleich groß. Krass. Da ist wahrscheinlich diese Aura, von der alle reden. Aber ich habe ja mitbekommen, wie du durch Leute gehst. Man muss natürlich sagen, wenn jetzt jemand 1,70 ist und 100 Kilo wiegt, der muss sich durch Leute manövrieren. Aber wenn du durch Leute gehst, dann gehst du wortwörtlich durch Leute.
Durch Leute, ja, das ist schon anders.
Also wenn du unterwegs bist, mal.
Nee. Also wie gesagt, ich habe viel Disziplin davon mitgenommen, weil ich halt immer, ich war wirklich so von mir aus, das ist einfach meine Kerneigenschaft. Mhm. Keiner hat mir das gesagt. Vor der Schule bin ich einfach aufgestanden, in den Wald joggen gegangen, so 6.30 Uhr, wie so ein Psychopath. Weil ich dachte mir, meine einzige Chance ist, ich habe meine Stärken halt gewusst. Okay, ich bin stärker als die meisten und schneller als die meisten. So, ich war nicht dieses superschnelle, weißt du, was ich meine, so richtig diese 30 Meter, 2,9.
Aber schnell genug.
Aber schnell, also deutlich schneller als die meisten. Mhm. So, und dann halt athletisch halt. So. Und ich habe halt, ich war so ein Kämpfertyp. Deshalb, ich bin dann später in die Verteidigung gegangen, das hat mir dann viel besser gelegen, aber das hat mir halt niemand gesagt, weißt du. Ich war halt auch nicht so clever und habe nicht so weitsichtig, um zu verstehen. Weißt du, man sieht diese großen Namen und man hat so immer.
Wer war so Vorbild?
Ronaldinho wollte man sein, was ich meine, man wollte sowas. Und so Verteidiger war nicht so cool.
Das ist cool, ja.
Ja, weißt du, was ich meine? So, und dann später, dann kamen so Leute, die dann so von hinten noch ein bisschen das Spiel gemacht haben, weißt du? Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann das aber auch. Weil ich habe
Hast du noch die Position des Libero? Kennst du die noch?
Ja, ja. Zum Beispiel so, das hat mein Vater zum Beispiel gespielt, witzigerweise. Ja. Und ja, ich konnte halt immer gute Bälle spielen. Also ich hatte immer einen guten Flugball und deshalb hatte ich dann, auf einmal habe ich dann das Spiel von hinten gemacht. Mhm. So, und dann sind wir auch zweimal Meister geworden. Also das hat schon gut funktioniert, aber es war halt auch nicht das Demo, was man so
aber oben. Aber das, dieses Disziplin-Ding kann man da rausziehen. Das, beim Fußball hast du schon gehabt, jetzt ja sowieso. Was war in der Zwischenphase? Hast du eine Ausbildung gemacht, hast du studiert, was hast du gemacht?
Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht.
Zum?
Ja, Fachinformatiker.
Fachinformatiker? Ja, ja. Was ist das?
Fachinformatiker, das ist alle Leute, die hier, also wenn hier jemand das WLAN einstellt, es gibt zwei Arten von Fachinformatik. Das eine ist Systemintegration, das sind die, die hier zum Beispiel WLAN einrichten, Firewall etc. Und dann gibt es Anwendungsentwicklung, das ist das, was ich gemacht habe, das sind die, die Apps programmieren.
Ach so.
Das ist das, was ich...
Bist du eine Computermaus oder bist du so ein...
Nee, gar nicht. Ich habe das einfach nur gemacht, weil ich bin kurz davor, also ich bin, nachdem ich bei Reutlingen in der Regionalliga war und gar nicht zum Einsatz gekommen bin, bin ich in die USA gegangen. Ich hatte dort so ein Stipendium, Vollzeitstipendium, 4 Jahre in die USA.
Weswegen?
Weil ich dort einfach Fußball, da gab es so ein Ding, so ein Camp.
Ach stimmt, die USA, Alter, ja.
Ja, USA 2000. Und ich dachte dann so, okay, vielleicht wenn ich hier nicht schaffe, schaffe ich dort, weil dort ist ja,
ja
easy. Und ich bin auch richtig gut gestartet in Miami. Ja, das Ding ist, das ist auch eine funny Story, weil das Ding ist, guck mal, da merkt man so richtig, dass ich erstens keine Erfahrung und keine Ahnung von nichts hatte früher. Ja. Wirklich. Heute bin ich so ein Mensch, ich mache mir voll viele Gedanken über welchen Schritt gehe ich, was sind die Konsequenzen etc. Früher, ich habe einfach gemacht wie so ein richtiger Träumer.
Ja.
Ich war kompletter Träumer.
Aber ist das nicht genau richtig in dem
Alter?
Ja,
aber in dem, ich habe halt so viel, ich bin so oft auf die Fresse
geflogen. Ja, aber das ist doch richtig.
Ja.
Das muss doch passieren.
Aber ich, da bin ich wirklich, das war so, ich bin so hart auf die Fresse geflogen, danach habe ich einfach 6 Jahre nicht mehr richtig Ding.
Miami oder was?
Ja, Miami. Ich war dort. Und das war auch eine coole Zeit, aber ich bin dort hingegangen und ich war 20. Das heißt, ich konnte nicht in Clubs gehen. Mhm. So, da muss ich mir ein Fake-ID holen. Da habe ich mir ein Fake-ID geholt. So, das war alles easy. Aber ich bin dorthin und ich war so in einem Camp. So, war so ein Sichtungscamp, war das. Habe ich das gemacht. Dann bin ich so gesichtet und dann war ich so, ich habe voll viele Angebote bekommen. Das ist ganz normal, dass du so Angebote bekommst. Da kriegst du das, da kriegst du das, da kriegst du das. Und dann habe ich so ein Angebot bekommen in Miami. Und dann dachte ich mir so, ja, das klingt doch eigentlich gut hier, Miami. Warum soll ich nicht nach Miami?
Ja.
Ich habe mich nicht informiert, was das für eine Universität ist.
Ist doch scheißegal.
Nee, das ist nicht scheißegal. Das war nämlich die Florida Memorial University. Könnt ihr auch googeln. Das ist eine HBCU, heißt das, glaube ich.
Ja.
Historically Black Colleges.
Ja.
Wirklich, das ist nur für Schwarz. Ich bin der einzige Weiße auf dieser Schule und 3 Latinos waren noch da.
Aber du bist auch Latino da.
Ich bin der einzige Weiße gewesen. Wirklich, die Latinos waren richtige Latino. Du hast hier, du weißt, was
okay,
ich meine.
Okay, du sahst nicht aus wie die.
Nein, nein, die waren Latino. Ich war einfach nur weiß für die. Der einzige Weiße. Wirklich, das war so lustig. Vor allen Dingen, ich komme dort an und ich wusste das einfach nicht.
Ja.
Und ich bin so.
Aber warum haben die dir das Angebot gemacht?
Ja, weil ich weiß nicht, weil der Typ, der Trainer war Latino. Der Trainer war Latino, der hat mich gesehen und der dachte so, hey, das ist ein guter Mittelfeldspieler hier für uns. Außen brauchen wir noch jemand, außen, der stark ist. Und es war auch dann so, wir waren halt auch Division 3, aber das geht nicht nach Qualität, sondern nach Geld. Wie groß ist das College, wie viel Geld pumpen die rein und so. Also hat nichts mit... Und ich bin auch richtig gut reingeschaltet. Ich hatte die ersten 3 Spiele...
Aber warst du da schon manchmal, man entwickelt sich ja auch weiter... Ich zum Beispiel, ich war, also wenn ich mich so erinnere oder von Freunden was höre, ich war anscheinend schon immer so wie jetzt. Warst du auch schon immer so mit selbstbewusst, dicke Fresse und so, also so schlagfertig? Kamst du da, dann müsst, also wie du jetzt bist, würde ich mir denken, ist ja gar kein Problem für dich, da klarzukommen.
Ja, ja. Das Ding ist, also ich war schon immer, also von der Art zu sein, dieses schnell hin und her, war ich schon immer. Das einzige Problem war, ich war halt 20. Ich war halt das erste Mal wirklich raus von daheim.
Ja.
Ich hatte keine Erfahrung, nichts. Ich hatte so viele Probleme. Ich muss so viele Sachen auf einmal selber organisieren. Ich habe ja noch daheim gelebt, weißt du, mit 20. Okay. Ich wusste ja nichts, wie richtig das sein, wie mache ich das. Und es war nicht so wie heute. Du hast kein WhatsApp, du hast kein Instagram, du hast kein Social Media, du hast nichts. Ich hatte nur Facebook.
War das 2000?
2009 war das.
Okay, ja.
2009 war das. Und es gab nichts außer Facebook und MSN gab es noch. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann... Es gab auch kein richtiges Internet so und es gab nichts. Dann habe ich mir so ein wirklich so ein Drogendealer-Handy geholt, aber mit so einer Karte, wo ich auch nach Deutschland frei telefonieren konnte. Ja. Das hat irgendwie so $50 oder $40, also ganz günstig. Aber das Handy halt Schrott. Und dann habe ich dort versucht, halt so anzurufen ein paar Mal. Aber ich war halt so alleine und die Amis sind halt sehr, sehr oberflächlich. Und das ist was ich gar nicht mag. weißt du, so oberflächliche Verbindungen.
Also die Menschen fanden das nicht so nach dem Motto, guck mal, der ist alleine hier, komm, wir zeigen dir jetzt alles.
Doch, doch, das war schon, aber schon cool, so, aber das war so, für mich war das, die waren zu oberflächlich, weißt du, das, also wie gesagt, ich habe mich nicht so wohl gefühlt, ich kam da nicht so richtig an und dann nach dem dritten Spiel, wo ich eigentlich richtig gut reingekommen bin, im vierten Spiel habe ich mir ein Bänderriss zugezogen und dann war ich so komplett lost, dann wusste ich nicht, was ich machen soll, dann habe ich einfach abgebrochen.
Und warst du dann in so einem Dorm oder wo warst du? Also
ja, ich war in der, an der Uni, ich war richtig in so einem Dorm, ich hatte auch einen Roommate.
Und ist das da wie im Fernsehen?
Nee, komplett. Das war genau
wie locker, hast du die Schränke überall und das ist,
ja. Genau, das war komplett so wie im Ding, original.
Nur ein bisschen schwärzer.
Nur ein bisschen schwärzer, ein bisschen deutlich schwärzer. Also wirklich, ich habe dort Schlägereien gesehen. Das glaubst du nicht.
Gesehen?
Gesehen, live. Ja. Einmal war ich feiern dort, wirklich in der Uni war eine Feier. Es hat keine 15 Minuten gedauert, haben die sich gebrettert. 40, 50 Mann. Aber wirklich so richtig rubber. Und dann einfach so, wirklich, ich war einfach nur so mittendrin, ich habe niemand gehauen, keiner hat mich gehauen, ich war einfach so Ding. Ich glaube, ich war so beschützt von so einer Ding. Die haben gedacht, das ist so White Bow.
Ja, lass den.
Lass den in Ruhe.
Nichts damit zu tun.
Der fährt, weißt du, ich meine, der ist von ganz woanders. Ey, die haben sich gebrettert des Todes. Das war cool. Einer hat einen gesuplext, der eine hat jemand am Bein genommen, so geschleudert. Das war geisteskrank.
Wie lange warst du insgesamt da?
3 Monate.
3 Monate. Abgebrochen, nach Hause geflogen.
Dann habe ich angefangen, so bin ich auch dann zur Ausbildung gekommen. Dann habe ich angefangen, Grund- und Hauptschullehramt zu studieren in Ludwigsburg. Mhm. So, dann habe ich das 2 Jahre gemacht, dann bin ich auch von der Uni geflogen, weil ich was verpeilt habe. Einfach, wie gesagt, Träume.
Deswegen fliegt man auch nicht von der Uni.
Doch, doch, ich habe was verpeilt. Und zwar, das Grundstudium geht 4 Semester, Die ersten 4 Semester. In dem Grundstudium musst du gewisse Prüfungen ablegen. Und ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass diese Prüfung in diesem, ich dachte, du hast einfach
das 3 Semester. Doch am Anfang.
Das stimmt. Das war mein Okay. Das ist auf jeden Fall meine Schuld gewesen, so oder so. Das Grundstudium. Und ich habe die Prüfung einfach verkackt und ich habe bewusst mich nicht vorbereitet, weil ich dachte so, okay, wenn ich die nicht schaffe, ich habe ja 3 Versuche, aber du hast nur 3 Versuche innerhalb der ersten 4 Semester von dieser Prüfung. Das habe ich nicht. Und dann habe ich nochmal gefragt, die kann ich nicht nochmal, nee, die müssen nochmal neu. Dann habe ich gesagt, nee, nochmal neu mache ich nicht.
Ja.
Das war so krass, weil ich hatte wirklich nur noch 7 Scheine, die mir gefehlt haben zum Staatsexamen. Mhm. Ich wäre im 5. Semester fertig geworden. Das war richtig ärgerlich und dann habe ich schnell was gebraucht, um meine Eltern zu besänftigen und habe ich die erste Ausbildung genommen. Und
das war die dann?
Das war die.
Hast du durchgezogen?
Ja.
2 Jahre, 3 Jahre?
2 Jahre.
Okay, dann bist du 25.
Genau, 25, 24. 2014 war das, habe ich die beendet und dann wollte ich da nicht weiterarbeiten. Dann habe ich 1 Jahr bei Footlocker gearbeitet und dann habe ich danach, kurz danach, 2015, habe ich mein Studium begonnen.
Was für ein Studium?
Fitnessökonomie. Das habe ich dann im Fitnessstudio gemacht. Das war so ein duales Studium.
Okay.
Also kannst du arbeiten. Und da konnte ich dann, bei Footlocker bin ich schon ein bisschen so aufgegangen. Habe ich so gemerkt, okay, gut, ich werde so ein bisschen selbstständig. Ich habe mich ein bisschen erholt von diesem Schock.
Ja.
Nicht.
Welcher Footlocker, welche Stadt?
Stuttgart.
In Stuttgart? Okay,
Großstadt. Ich war erst in der Milaneo und dann war ich in der Königstraße.
Okay. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber ist auf jeden Fall Zentrum, viel los.
Viel los.
Leute sehen einen.
Okay. Das hat richtig Spaß gemacht. Und danach Fitnessstudio, das war auch cool. Es war eine gute Zeit, weil ich habe ja sehr viel gelernt. Ich habe auch viel gelernt, was mich irgendwie heute auch so prägt. Und ich habe ja währenddessen, da hatte ich meinen ersten Kreuzbandriss, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, 2, 3 Monate später. Und dann habe ich
Wie hast du im Fitnessstudio ein Kreuzband zugezogen?
Ich habe beim Fußball den zugezogen, aber ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, das meinte ich. Also nur zeitlich. Dann habe ich Kreuzband gehabt, dann habe ich mit Fußball aufgehört. Und dann habe ich mit 25 und dann habe ich 26, glaube ich. Und dann habe ich Bodybuilding gemacht und da habe ich dann diese Disziplin mit weitergenommen. Weißt du?
Ach stimmt, du hast mal richtig Bodybuilding
gemacht. Ja, genau, richtig. Also ich habe so Men's Physik Wettkämpfe gemacht.
Du warst mal
komplett ripped.
Du sahst mal aus wie
gemeißelt.
Aber das ist ja, boah, ich glaube, wir haben noch nie jemanden hier gehabt, der das mal so exzessiv betrieben hat. Verliert man da komplett den Blick auf sich selber? Also wenn du es heute siehst, denkst du so, what the fuck? Oder denkst du dir so, die Form will ich wieder haben? Oder denkst du dir so, was für ein Film war ich denn damals?
Nee, also ich denke, also ich sehe das Ganze relativ, ich versuche mal alles relativ objektiv zu sehen, weißt du, was ich meine? Deshalb, ich habe das schon damals gut einordnen können, würde ich jetzt heute sagen, weil ich dachte, also für den Wettkampf ist das eine extreme Form, die du annimmst, von dir selbst. Also es geht einfach um dieses, du bist so wie eine Skulptur, also dein Körper ist wie eine Skulptur und du versuchst das halt so zu meißeln, dass das halt gut aussieht. Aber
was ist der Ansatz? Ich verstehe das nicht.
Meinst du, das zu machen oder wie das bewertet wird?
Ja, so aussehen zu wollen.
Boah, mir ging es eigentlich nur darum, ich weiß nicht, ob ich jetzt für andere sprechen kann, aber mir ging es darum, ich wollte was machen, wo ich ich dachte schon immer, dass ich gut darin wäre, wenn ich das mal, also dass das gut aussehen könnte, ja, weißt du? Also einfach, es war ein Reiz für mich, das herauszufinden, wie sieht das aus? Mhm. Aber ich wollte unbedingt was machen, wo ich mich mit anderen messen kann. Sonst komme ich in meinem Kopf nicht klar.
Okay.
Weißt du, was ich meine? Also ich muss was machen, okay, wo ich mich messen muss mit anderen Menschen. Ja. So, und nachdem ich Bodybuilding aufgehört habe, habe ich ja dann Boxen angefangen, so kampfsportmäßig, okay, richtig intensiv. Das habe ich auch schon früher ein bisschen gemacht, aber nur nebenher. Und dann habe ich das richtig intensiv gemacht, weil ich brauche das. Ich muss mich messen mit anderen. Ich, okay, muss verlieren, ich muss gewinnen, ich muss, okay, auf die Fresse, krass, bekommen. Sonst kann ich nicht überleben.
Ja.
So, und deshalb, ja, also ich habe diese ganzen Sachen, alle Sachen, die ich mit, Disziplin, dann im Fitnessstudio habe ich ja auch Führungspositionen gehabt irgendwann, das, ich habe viel mit, also ich habe vieles Verständnis über Business bekommen, über Marketing, wie baue ich etwas auf, wie rechne ich Sachen aus, wie gehe ich dann voran, weißt du, was ich meine, mhm, wie kalkuliere ich Liquidität, weißt du, was ich meine, was ist
auch so marketingmäßig?
Ja, komplett.
Okay.
Komplett. Also das war mein Fokus im Studium tatsächlich.
Okay. Okay, das erklärt einiges.
Ja, also ich bin da wirklich richtig drin gewesen und alles hat mich so ein bisschen dahin geführt, wo ich dann heute letztendlich.
Aber du hast heute einfach, das ist doppeldeutig geil, du hast heute keine Competition.
Ja, also ich ich denke, was jetzt meinen Karriereweg angeht, ich habe das von Anfang an, das ist eine Sache, die ich nicht jetzt sage, sondern das habe ich auch wirklich am Anfang mit, als ich mit John Smile noch so viel gearbeitet habe und Leuten auch am Anfang, auch mit Marvin, wo wir geredet haben, also ich bin da immer schon so rangegangen und dachte einfach, ey, ich finde, der Kuchen in der Entertainment-Branche in Deutschland ist so groß, mhm, und das wird so wenig genutzt. Weißt du, das ist groß genug für alle und wir brauchen gar nicht in Konkurrenz stehen. Ich finde auch deshalb haben wir so die neue Generation, also alle, die mit mir so angefangen haben, mhm, volles gute Verhältnis. Weißt du, ich bin zum Beispiel mit Zerdak Rebic, bin ich auch, mhm, richtig gut. Ich bin mit anderen Leuten gut. Weißt du, ich meine, einfach nur, weil ich mir denke so, hey, wir haben alle Shows, wir können, ja, alle hier groß werden und, sag ich mal, Deutschlands Entertainment-Landschaft bereichern, mhm, durch die Vielfalt, die wir mitbringen. Ja, safe. So, das, also deshalb habe ich da gar nie darüber nachgedacht und also wirklich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob es Konkurrenz gibt
oder. Aber ich glaube, das ist auch, weil ihr ja in einem Feld groß, also in einem Umfeld groß geworden seid, jetzt, sag ich mal, geologisch gesehen, wo Brachland war. Ihr habt ja was hochgezogen, wo nichts war.
Ja, das stimmt schon.
Das heißt, ihr wart jetzt nicht in Berlin oder in Hamburg oder in Köln, wo schon Leute irgendwie angesiedelt sind und musst euch da irgendwie, sondern wir sind hier, wir haben Potenzial, lass mal zusammen was starten. Und dann ging das ja, ich weiß, also es ging ja so schnell.
Ja, ja, ja.
Und ich weiß noch, am Anfang habe ich dich ja so gespeichert, ich dachte mir so, weil du bist ja auch ein Lautsprecher.
Ne? Ja, das schon.
Also du bist gerne Mittelpunkt, du bist ein Lautsprecher, du erklärst gerne und philosophierst auch gerne und droppst gerne Knowledge. Und ich weiß noch, am Anfang, also ich habe gar nichts gegen solche Typen, am Anfang dachte ich mir nur so, ich kenne den nicht und der sitzt hier und erzählt allen so nicht, was sie zu tun haben, aber ich dachte mir so, dein Status wird diesem Redeanteil nicht gerecht. Für mich war das voll befremdlich, weißt du, was ich meine?
Ja, okay.
Ich habe dieses, ich weiß noch, wir waren bei, wie heißt nochmal die Show, Hood, war das Hood Comedy in diesem, wo es so oben war? War es Hood Comedy?
Ja, Hood Comedy.
Genau,
Hood
Bruno
Comedy, ja.
Hallett und du warst da und ich weiß nicht, ob wir uns da überhaupt schon kannten. Aber es gibt so Fotos davon und auf den Fotos sitze ich so da mit einer Pfeife und ich gucke dich einfach an und da gibt's so drei Fotos und einmal machst du so und du bist die ganze Zeit am Erklären,
yeah.
Und ich weiß auch noch und du hast mir auch so Feedback gegeben schon zu einer Zeit, wo ich nicht danach gefragt habe und dachte mir so, also wir hatten ja immer Sympathie füreinander und aber es sind so zwei Sachen gesehen, wo ich dachte mir so, wie gesagt, dieser Status und das, was du da erzählst, das ist so nicht nach dem Motto, ich bin krasser als ich bin, aber dass du überhaupt so viel erzählst und so Feedback gibst und so, ich denke mir so, was ist da los? Das ist ein krasses Selbstverständnis.
Ja. Safe. Also das ist schon so eine Grundeigenschaft
für mich. Also warst du schon immer, ne?
Ja. Ich sag dir, wie ich das persönlich wahrnehme. Für mich ist das immer so, ich freue mich, wenn ich mich weiterentwickle.
Ja.
Und deshalb freue ich mich auch, wenn andere sich weiterentwickeln. Und wenn ich etwas, einen Input geben kann, der einem hilft. Und nachdem ich dir das auch gesagt habe, habe ich dir wahrscheinlich auch nie wieder was gesagt, weil ich gesehen habe, wie du reagierst. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, es gibt Typen, die bei denen kommt dieser Funke an.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und es gibt Typen, bei denen kommt das nicht an. Und ich finde das gar nicht schlimm.
Aber es ist geil, dass du ein Gespür dafür hast. Weil es gibt nämlich Leute, die haben kein Gespür dafür.
Nee, ich höre dann auch.
Die machen immer wieder.
Nee, das weißt du, was ich meine? Außer ich bin sicher, dass das knallt.
Ja,
weißt okay. du, also wenn ich
da sicher, hartnäckig sein
genau, nee, wenn ich sicher bin, dass ich eine Line für dich habe, wo ich sage, Bruder, das zerstört.
Ja.
Und dann sage ich, tu mir, dann sage ich dir auch, tu mir bitte einen Gefallen, auch wenn du nicht willst.
Probier
einen. Ja. So, und wenn nicht knallt, vergiss.
Ja.
So, aber ich will immer, dass Leute besser werden. Mhm. Das ist mein Grundkerneigenschaft. Ich freue mich, wenn auch mit den Jungs Maxim und Costa, die mit mir unterwegs sind. Ich liebe das, wenn ich denen was sage und das knallt. Mhm. Auch junge Comedians, jetzt neue, wie zum Beispiel diese, vielleicht hast du mal gesehen, Abeko oder sowas aus Frankfurt, ja, diese Jungs, die cool sind, weißt du, was ich meine, Alexander und so weiter. Ich liebe die, weißt du, was ich meine, weil ich mir denke, ey, die sind cool, auch Madi und so weiter. Wenn ich einen Tipp für die habe, dass die besser werden, weil das für mich, das ist wirklich in meinem persönlichen Erstreben, dass ich immer besser werde.
Ja.
Und deshalb fördere ich gerne auch andere Leute, unabhängig von, ob die besser sind als ich, ob die weiter sind als ich. Da habe ich gar keinen Respekt davor.
Ja, das ist ja das Ding. Das hat mich so verwundert.
Genau, da habe ich gar keinen Respekt davor. Weil ich mir denke so, ey, wir sind alle auf Augenhöhe. Ja. Weißt du, ich meine, ich hole alle immer auf Augenhöhe runter. Und genauso gehe ich aber auch mit meinem Publikum um. Weißt du, ich bin nicht besser als die, nur weil ich hier auf der Bühne stehe und keine Ahnung.
Ich würde sagen, dein Bühnencharakter ist aber null von oben herab.
Nee, also das ist auch so, weil ich das wirklich so sehe. Weißt du, was ich meine? Und ich bin auch, ich sag das auch in meiner Show, ich bin draußen derselbe Typ wie auf der Bühne. Ja,
würde ich auch sagen.
Wenn du mich draußen krumm ansprichst, du kriegst auch genauso zurück.
Safe.
Und das ist halt das Ding, weißt du, was ich meine? Und ich bin halt, ich glaube, ich bin relativ auf dem Boden geblieben. Mich juckt das alles nicht so sehr. Ich gehe gerne mit den Jungs aus dem Kampfsport, weißt du, was ich meine? Und dann ringt man da mit Leuten, dann kommst du ganz schnell auch auf den Boden wieder zurück.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Dann bist du ganz schnell wieder auf einmal. Wenn du ein Knie in deinem Kopf drin hast, dann merkst du, oh, fuck, so krass bin ich doch
nicht. Ja, ich bin doch der MV.
So, hallo, kann ich noch mal einen Witz erzählen, ganz kurz, bitte? Bevor ich ohnmächtig werde. So, und das ist so eine Sache, wo ich den einfach immer beibehalten werde. Ja,
krass,
aber das ist das 100% stimmt das, was du sagst.
Ja. Dieses Selbstverständnis hätte ich gar nicht. Also bei mir, ich bin ja so, ich bin das nicht strukturiert, aber ich habe so in meinem Kopf, also im Leben nicht strukturiert, aber in meinem Kopf habe ich so alles, was so ein bisschen ausschert, was so ein bisschen absurd ist für mein Konstrukt, ist so. Wie kann man nur?
Ja,
ich bin so voll schnell empört. Ne? Ja. Und ich denke mir so, also deswegen hätte ich auch, für mich habe ich das auch, vielleicht auch, weil ich so bin, bevor ich jemand anderem überhaupt, wo ich mich nur äußere oder zu Wort melde, gucke ich erstmal, was ist denn hier mein Rang?
Wo
sind die denn? Wer ist das denn? Und dann halte ich die Fresse und dann bin ich irgendwann selber krass und bin so, okay, jetzt könnte ich schon mal einen Tipp geben. Jetzt so. Aber bei dir, du bist direkt rein,
Nee, ich bin direkt rein. Ich schwirre. Das ist komplett mein Charakter. 100%. Egal wer da ist, ich hole direkt auf meine Ebene runter oder ich gehe hoch. Eins von beiden passiert, weil wir müssen immer auf Augenhöhe reden.
Ja.
Aber das ist so eine Kerneigenschaft von, ich glaube, das ist auch so in meiner Herkunft, weißt du, was ich meine? Also auch in Italien, Süditalien ist das oft so, gerade in Neapel oder sowas. Egal wer du bist.
Ja.
Wenn du reden kannst, sind wir da, alle gleich. So. Und dann ist egal, ob du Präsident bist, ob du König bist, ob du Bundeskanzler bist oder ob du irgendein Mitarbeiter von Fiat bist.
Ja.
Scheißegal. Du gibst, du kriegst. So, alle sind gleich. Und das ist so eine Sache, die ich halt, das ist so schon mein Charakter, 100%. Deshalb, ich habe halt nicht so, ich habe nicht so diesen.
Keine Berührungsängste?
Nee, ich habe keine Berührungsängste. Ich habe auch nicht diesen Hierarchiegedanken. Also mir ist scheißegal. Wir waren auch auf irgendeiner Gala, ich will jetzt nicht sagen welche, weil ansonsten kriege ich vielleicht Ärger oder sowas. Und da war ein Vorstandsmitglied. Und den habe ich auch kurz hops genommen, weil er dachte, er kann Sprüche drücken.
Ja, das geht auch nicht.
So. Ja. Und dann dachte ich so, Bruder, was geht? So wie du kriegst, geht. Und dann habe ich ihn aber auch umarmt und habe gesagt, was geht? So wie du kriegst, so wie du gibst, kriegst du auch wieder zurück. Ah, das war super. So.
Genau, und dann weiß er, ich glaube, das passiert solchen Leuten viel zu selten auch.
Ja, safe. Und die Leute sind dann Ding und auch manchmal Frauen, die auch manchmal so denken, die können jetzt irgendwas reinrufen oder so, die schicken dir direkt.
Ja.
Bin ich da, weil ich behandle jeden gleich. Ja. Egal wie du aussiehst, egal wie du was
machst. Ja, das würde ich auch bestätigen auf jeden Fall.
Und deshalb, aber das ist definitiv mein Charakter. Safe. Aber es ist wirklich immer nur in einem positiven, in meinem Kopf, also hat einen positiven Gedanken.
Ich habe auch, wenn ich drüber nachdenke, so, was ich mitbekommen habe und wie wir selber gequatscht haben, da ist wirklich nichts. Das, wovon ich ja eigentlich Fan bin, was du ja leider gar nicht bedienst, dass man so richtig auch so mal nach unten tritt oder generell dieses Lästern machst du eigentlich gar nicht, außer jemand hat es wirklich hart verdient. Jemand hat wirklich dicke Fresse gehabt und dann machst du kurz, bist du auf linke Spur und bist so, ist alles gut bei dir, ich bin kurz einmal hier.
Ja. Genau, also aber ich bin relativ unbeeindruckt von Menschen, die glauben, sie könnten dann irgendwas machen oder sagen, das juckt mich alles
nicht. Bist du dann generell auch, warst du auch noch nie neidisch?
Nee, war ich tatsächlich noch nie. Nee, neidisch noch nie.
Du dachtest noch nie so, ich wäre schon gern mal der oder das hätte ich gern oder?
Noch nicht einmal.
Krass.
Das ist richtig crazy, ja. Ich bin Neid ist gar keine Kerneigenschaft. Weil ich bin so ehrgeizig, dass ich mir denke, ich kann das auch selber irgendwie, wenn ich das möchte. Mhm. Weißt du, was ich meine? So war das immer schon seit Tag 1. Ich habe witzigerweise dieses Leben, was ich jetzt heute führe und sage ich mal, diese Karriere oder diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin, ich habe das schon mit 14 gespürt, dass ich irgendwas, ich habe das wirklich schon, als ich ganz klein war, gespürt, dass ich irgendwas Großes machen werde. Ich wusste nur nicht was, ich dachte immer, das sei Fußball.
Ja.
Und deshalb bin ich auch so im Kopf zerbrochen, als das nicht geklappt hat, weil ich so dachte, ja, was mache ich denn dann?
Okay.
Und dann bin ich gar nicht klar gekommen, jahrelang, weißt du, bis ich dann so nach und nach so mich rausgekämpft habe. Und deshalb bin ich aber auch so unbeeindruckt von anderen Leuten, weil ich mir denke, so, ich habe so viele Sachen in meinem Kopf schon Probleme durchgemacht, weißt du? Also ich war schon, glaube ich, in der tiefsten Tiefe meiner Seele am Boden, dass mich das gar nicht so richtig schocken kann, weißt du, was ich meine? Also,
aber hast du immer selber immer mit dir selber gedealt?
Ja.
Okay.
Immer alleine.
Ist auch nicht gesund, ne?
Nee, aber es ist, ich habe es dann irgendwie geschafft, weißt du? Und das ist halt crazy, weil das ist wirklich, ich habe das Gefühl, manchmal, ich bin wirklich, Sachen passieren mir, wo Leute in meinem Umfeld sagen, wie gehst du damit um?
Ja.
Und ich sag so, Bruder, das ist einfach so, also ich mein Mindset ist wirklich geisteskrank. Ich bin wirklich relativ, also ich würde sagen, ich bin schon extrem stabil.
Du bist gefestigt, ne?
Ja, also ich bin komplett da, wo ich sein muss. Ich nehme die Sachen an oder auch nicht. Also auch Rückschläge oder Sachen, die nicht so gut laufen, akzeptiere ich auch. Ich bin auch bereit zu sagen, ey, habe ich einen Fehler gemacht oder habe ich Scheiße gebaut, habe ich nicht so gut gemacht, das Video war scheiße, das ist Ding, das war Schrott, hier war gut. So, ich bin halt sehr pragmatisch, extrem.
Aber bist du dann auch noch risikofreudig?
Ja, also ich probiere gerne neue Sachen. Also wir haben jetzt ein paar Sachen, die wir auch jetzt noch probieren wollen.
Ich habe gehört, darf man so. Ich meine einfach trotzdem, dann können wir rausschneiden. Ja. Ich habe gehört, du hast einfach dieses überkranke Format Hot Ones aus den USA,
ja, genau,
wo einfach die Weltelite sitzt,
ja, genau,
und scharfe Sachen frisst.
Ja, ja.
Das moderiere ich. Das wird jetzt in Deutschland gemacht, genau, das machst du einfach.
Ja.
Erstmal Glückwunsch dafür, ja, das ist safe unterschrieben.
Ja, ja, das
ist safe. Oder kann auch sein, dass du nächstes Mal sagst, Bruder, ich dachte.
Nee.
Das ist schon alles fix.
Ist fix, ja, genau.
Okay, crazy. Mhm. Ich bin so ein Pessimist, das ist geisteskrank. Ich habe dir kurz gratuliert und jetzt dachte ich mir so, ja, wen willst du denn in Deutschland jetzt da hinsetzen?
Yeah.
Also wie sollen denn dann die Gäste aussehen?
Ja, also das Level ist natürlich ein anderes.
Da
also
musst man du muss ja dann AA-Promis
schon. Man muss AA-Promis nehmen, man muss so Fußballer, diese, ne, Thomas Müller,
Boris Becker, Groß, du brauchst Boris Ikonen. Becker,
Ikonen, ja. Leute, die halt so Thomas Gottschalk, Günther Jauch, so Matthias Schweighöfer, Daniel Brühl, Christoph
Waltz. Aber soll ich dir was sagen, was direkt mein Gedanke ist? Also, dass du die Skills dazu hast, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber du bist ja so sehr du und du bist ja jemand.
Ja.
Und ich glaube, ich weiß zum Beispiel gar nicht, ich habe voll viele Folgen Hot Ones so Snippets gesehen. Ich habe mir nie die ganze Folge reingezogen, weil ich kann nichts Scharfes essen. Ich weiß nicht, wer das moderiert.
Ja, das Ding ist, das habe ich witzigerweise habe ich genau dasselbe Gespräch mit den Producern auch gehabt,
ja,
weil ich aber genau aus dem anderen, weil ich finde, dass das Ganze vielleicht noch mal interessanter machen könnte. Am Ende muss man gucken, wie das halt ist, weil das Gespräch, ich habe voll viele Leute, zu denen ich auch aufsehen, weißt du, was ich meine, zu denen ich auch aufsehe, weil die eine Karriere gemacht haben, wo ich denke so, oh krass, ihr habt das gemacht und so. Und wenn du selber Künstler bist, hast du ja noch mal einen anderen Bezug zu dem Ganzen, zu der Entertainment-Welt.
Ja.
Das heißt, ich habe viel ehrlichere Fragen, weil ich mir so denke, ey, ich will das eigentlich wissen, wie ist das denn bei dir gewesen und so. Und dann kann vielleicht.
Aber findet da auch, ich weiß, ich habe es wie gesagt nicht komplett, sorry für Unterbrechung, nicht komplett gesehen, aber finden da richtige Gespräche statt oder ist das wirklich so Wischiwaschi und Essen?
Nee, das ist wirklich, er hat wirklich sehr gute Fragen. Also das ist das, was.
Aber wer ist denn das?
Sean Evans heißt er. Sean Evans. Ich weiß auch nicht, wer der davor war.
Okay.
Also, keine Ahnung. Aber er ist auch wirklich ein sehr neutraler Charakter.
Ja.
Ne? Das ist aber auch, man muss auch dazu sagen, wer könnte denn, also in diesen Stars, weißt du, was ich meine? Du brauchst, glaube ich, jemand, der ein bisschen neutraler ist, damit das auch so, ich glaube, das könnte gar nicht so ein, sagen wir mal, ein Kevin Hart moderieren. Weißt du, was ich meine? Das wäre dann
nein.
Ich glaube nicht, weißt du. Also, das ist schon cool. So wie es ist. In den USA. Ich denke einfach, ich könnte eine Note spicier sein, weil ich halt, wie gesagt, vielleicht auch bei manchen näher dran bin. Und weil ich halt auch viele Erfahrungen von denen auch mitgemacht habe, ne? Weil ich den Künstler harten Weg so von unten nach oben so Step by Step gegangen bin. Und das könnte dann dem Ganzen einfach nochmal eine interessantere Note geben, glaube ich.
Hat denn der Sean Evans, ist der schnell im Kopf, ist der schlagfertig, ist der lustig, wie ist der?
Nee, der ist eher so wirklich wie so ein kleiner Roboter, würde ich jetzt sagen.
Okay, der ist einfach so ein
Wand. Aber sehr, so ein positiv, weißt du, was ich meine? Das ist wie so ein
Also, ne? Der bettet die quasi ein.
Genau, genau. Okay. Komplett. Ja, genau. Komplett.
Das wird ja voll interessant dann.
Ja, safe. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Folgen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann aussieht, wie die Leute das auch annehmen, weil am Ende des Tages soll ja auch cool für alle sein. Weißt du, die Leute sollen ja gerne hinkommen und natürlich, wenn Sprüche da sind.
Es gibt die Promis und es gibt die Promis.
Die Sprüche
hast du denn, du hast mit Bruno mal einen Podcast gemacht.
Ja.
Danach hast du noch mal einen Podcast. Gibt es den noch, den du danach angefangen hast?
Nee, also ich habe gar keinen
Podcast. Dann schneiden wir das raus. Aber war irgendwas angedacht? Du wolltest nach Bruno, wolltest du noch mal?
Ja, mit den Jungs wollte ich einen Podcast machen, mit Costa, aber haben wir nie gemacht.
Okay, aber hast du denn schon mal einen Podcast gehabt, wo mehrere, oder ein Interviewformat, wo du mehrere verschiedene Gäste vor der Nase hattest?
Nee.
Das wird das erste Mal?
Ja.
Und hast dann einfach direkt das?
Ja, ja.
Halleluja.
Crazy. Wir haben schon ein paar Testfolgen gemacht.
Ja.
Und es war sehr gut, also wir waren sehr, sehr gut. Also ich habe sehr gutes Feedback bekommen, ich habe mich auch gut gefühlt.
Ja.
So, also muss halt ein bisschen mehr Vorbereitung rein, aber ich habe bei vielen Gästen auch wirklich Fragen, die mich persönlich interessieren.
Ja, klar.
Weißt du? Und das ist halt einfach dann cool herauszufinden. Ich freue mich einfach auf die Erfahrung, gucke einfach dann, wie gut kann ich das umsetzen. Und ich bin bereit, dann auch so ein bisschen was anzupassen, wenn das dann irgendwie der Show
dienlich ist,
genau. Ja.
So. Soll ich aber sagen, das habe ich eben nämlich der Julia auch schon mal gesagt, weil die hat es so leicht angeschnitten. Du erzählst jetzt so davon, aber du erzählst zu trocken und zu cool davon für das, was es eigentlich ist. Also wenn ich so ein Format jetzt vor der Nase hätte, ne, ja. Ich würde das sagen, Dicker, ich mache Hot Ones, da ist einfach das und das, das und das. Du würdest im Gesicht sehen, wie ich mich darauf freue.
Ja.
Warum sehe ich das bei dir nicht? Was soll die Scheiße?
Bin ich nicht der Typ dafür. Ist nicht mein Ding. Ich hole alles, wie gesagt, auf mich. Das ist genau derselbe Grund, warum ich zu dir damals gekommen bin, als kleiner Pico-Newcomer und dachte, ich kann dir was erzählen. Das ist genau der Grund.
Ja.
Weil ich mir denke so, ich muss das erstmal machen, um zu gucken, okay, wie sind wir da drauf? Wie ist das jetzt? Gefällt mir das überhaupt? Ich weiß noch gar nicht.
Was denn mit Vorfreude?
So habe ich gar nicht. Ich habe null Vorfreude. Nie.
Das ist ja lächerlich.
Das ist crazy. Ich schwöre, ich habe
nie Vorfreude. Bist du geisteskrank
oder was? Ich schwöre, ich bin geisteskrank.
Mach das Mikrofon näher, weil das muss man hör mal hören.
Ja, ich bin geisteskrank. Okay, ich sag's nochmal.
Ja,
ich bin geisteskrank, weil ich besitze keine Vorfreude. Nie. Ich freue mich nie auf Sachen. Nie. Nie, nie, nie. Ich muss das erstmal machen. Wenn ich was schon einmal gemacht habe, und das ist geil, dann raste ich aus. Aber wenn ich das noch nicht gemacht habe, dann will ich mir das auch nicht kaputt machen mit Vorfreude. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich vorfreue und dann das mache und dann ist scheiße, dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich nachenttäuscht, nachdem ich mich vorgefreut habe.
Ich bin so ein Vorfreudemensch. Ne?
Ja, und ich bin das gar nicht.
Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja, ja, doch.
Kannst du dir nicht, du bist ja, du warst Bodybuilder. Also ich stell mir in meinem Kopf, für dich, ich weiß nicht, ob du schon getroffen hast, aber für dich wäre es krass, wenn du zum Beispiel mal The Rock treffen würdest. Wäre krass?
Ja.
Okay, so. Agentur macht's klar, The Rock hat Filmpremiere in Berlin. Anzug, pipapo, du bist gerade voll in Form, bist nicht auf Tour, du bist locker, dir geht's gut. Du kriegst eine halbe Stunde, kriegst du einfach einen Talk mit The Rock.
Ja.
Das sage ich dir jetzt, das ist fix.
Ja, das ist genau mein Gesicht jetzt. Geil, freue ich mich drauf. Fertig.
Wow.
Das war's. Ja, ja.
Das ist bin ja
ich.
Ekelhaft.
Was ja, ja, ich bin denn? Ekelhaft, ja, safe. 100%.
Boah, ist das
100% Ding. Cold as fuck. Guck mal, ich sag dir eine Sache, okay? Wo ich merke, dass ich wirklich eiskalt bin. Mhm. In meiner Seele bin ich eiskalt. Also ich könnte locker ein Killer sein.
Ja.
Locker. Ich sag dir das wirklich mit Herz. Guck mal, kein Mensch würde so reagieren, aber ich schon. Ich sag, am 11. März 2023 bin ich in der Jahrhunderthalle Club, spiel das Ding voll, ne? Ausverkauf 400 Leute, Jahrhunderthalle Club. Ich spiel das, geile Show, geisteskrank.
Wo ist das, Stuttgart, Hamburg?
Frankfurt. Jahrhunderthalle Club. Sagen die Leute vom Club, ey, willst du noch oben gucken? Oben ist leer, Jahrhunderthalle, die große.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ja, okay, passen 2700 rein. Ne? Sagt, willst du hoch? Ich sage, okay, ich gucke mir das an. Gehe ich so hoch? Und ich war so baff, wie riesig das ist. Mhm. Einfach 2700 Leute passen da rein. Wer macht denn sowas voll, habe ich gedacht. Dann sage ich, willst du auf die Bühne gehen? Und dann gehe ich auf die, und dann sage ich, ja okay, wenn ich darf, gucke ich mir das an. Ich gehe von hinten auf die Bühne drauf. Und in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, sage ich laut, ich mache das nächstes Jahr voll. Ein Jahr später, 1.6.2024, nachdem ich nochmal Jahrhunderthalle Club im November 23 gespielt habe, habe ich am 1.6.24 das ausverkauft. 2700 Menschen. Meine erste Tourabschluss. Ich komme dort an alles voll. Und mich hat das einfach nicht gejuckt. Und alle sagen, bist du komplett behindert?
Ich kann das, lass mich kurz reingrechen, ich kann das nachvollziehen, dass dich das nicht gejuckt hat, zu einem gewissen Grad, dass du da stehst. Aber was dich, der Moment ist aber der, wenn die sagen, Mariano, Dicker, wir haben ausverkauft. Da musst du dich freuen.
Ja, nee, auch nicht. Also ich bin so, ich wusste, dass das passiert.
Vorverkaufszahlen?
Nee. Ich bin dann so, guck mal, ich sag dir, warum das auch so ist. Ich habe eine Sache und das hilft mir auch in meinem Mindset allgemein. Das ist ein
Albtraum für jede Frau, mit der du jemals zu tun hast oder was Ernstes starten solltest. Schatz, lass uns, ja, mach fertig.
Ja.
Ja, hier ist der Ring, ist der Ring. Ja. So ein Kind, zwei Kind, ja.
So bin ich,
ja. Kann ich jetzt.
Ja. Tut mir leid. Ich entschuldige mich schon im Voraus, aber es ist wirklich crazy.
Was ist das bitte?
Ich bin, guck mal, das macht jetzt vielleicht keinen Sinn für viele Leute. Macht
alles keinen Sinn.
Okay, das macht für viele Leute keinen Sinn. Aber das ist eine Sache, die habe ich schon vor 5, 6 Jahren angenommen als mein Mindset. Wenn mir etwas im Leben passiert, egal ob das gut ist oder schlecht, und ich sage dir jetzt 2 Sachen, die ich damit verbinde. Die erste Sache ist, egal welche, gut oder schlecht, ich versuche die aus einer Position zu betrachten, wo ich in 10 Jahren sein möchte. 10 Jahre ist nur eine fiktive Zahl, aber ich versuche mir die größte Version von mir vorzustellen, die existiert. Und dann blicke ich zurück auf diesen Moment. Und dann bin ich einfach nur dankbar, dass ich, also ich fühle Dankbarkeit, es ist nicht so, dass ich nichts empfinde. Ja. Also ich fühle Dankbarkeit dafür, aber es schockt mich nicht, weil ich sehe mich von da, mich selbst. Ich gucke von oben herab auf mich. Das macht vielleicht keinen Sinn, aber ich habe dieses Ding so, diese Perspektive so krass angenommen. Also auch wenn, das hilft mir zum Beispiel auch, wenn irgendjemand was sagt oder wenn schlechte Kommentare oder wenn irgendwas kommt, was negativ ist. Weißt du, was ich meine? Ich betrachte mich da, wo ich sein werde und ich denke mir so, das ist gar nicht wichtig.
Ja.
Das ist nicht relevant. Das ist ein Funke, das ist dann nur der nächste Schritt. Und gleichzeitig, und das ist eine Sache, ich weiß nicht warum, ich habe früher viel Kevin Hart Hörbücher, Sachen, Podcasts, Interviews von ihm gehört, weil er so mit einer der größten
Vorbilder seine Story ist crazy.
Seine Story ist crazy und auch, was er erreicht hat als Comedian, als Künstler, ne, was er alles aufgebaut hat. Und eine Sache, die ich wirklich jedem Künstler, jedem, der irgendwas macht, was viel auch mit Adrenalin, Euphorie, viel Dopamin zu tun hat, raten kann, ist, die schlechten Momente, wenn du die hast, direkt abhaken. Einfach ist jetzt so, weiter geht's. Aber die guten auch. Weil das ist das, was dich davor bewahrt, den Verstand zu verlieren.
Ja, weißt du was?
Und das ist das, was mich halt hindert, dieses zu haben. Weil ich identifiziere mich so krass damit, dass ich das komplett, wie als ob ich 250 abgeriegelt bin.
Ja.
Weißt du, deshalb, ich lasse das gar nicht zu, weil ich merke auch, oder ich würde, glaube ich, ich würde mich zu sehr reinsteigern dann in dieses Gefühl.
Ich habe 2 Sachen. Und zwar das Endziel, was ich dir jetzt ja nach deinem Weg und nach dem, was wir da vor ein paar Jahren bequatscht haben, leider abnehmen muss, dass es realistisch sein wird. gesetzt den, aber wärst du denn enttäuscht, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht dahin kommt?
Nee, ich bin ja schon dankbar. Ich habe schon mehr erreicht, als ich mir hätte, sage ich mal.
Aber das ist doch konträr zu dem, was du gerade gesagt hast, weil du siehst dich schon da, das ist für dich ein Fakt, dass es passieren wird.
Ja, ja,
aber was es ist, wenn ja der nur, Fakt nicht eintrifft?
Genau, aber es ist ja ein fiktiver Fakt. Ist eine Hilfe. Weißt du, es ist ja nur die bestmögliche Version, aber es ist eine Möglichkeit.
Ja. Ja,
safe. Weißt du, und das ist so, ich sehe das alles sehr locker, weißt du, ich kann nur mein Bestes geben, versuchen mich weiterzuentwickeln und versuchen das bestmögliche Produkt, egal was es ist, rauszubringen, um die Menschen zu entertainen. Das ist das, was ich aktuell mache.
Ja.
So, wenn ich das nicht machen sollte, werde ich mich immer reflektieren, wie kann ich es jetzt noch besser machen, und dann gehe ich wieder in einen anderen Modus rein. Aber wenn ich nicht dahin gehe, werde ich woanders sein, aber es wird auf jeden Fall irgendwo da oben in dieser Region sein, weil ich mir sicher bin, weil eine Sache ist klar, ich höre damit nicht auf.
Ja.
Das ist fix bei mir.
Und man wird nicht schlechter.
Genau, man wird, wenn du weiter hart arbeitest, wirst du nicht schlechter, sondern wirst ja einfach nur in eine andere Richtung vielleicht entwickeln. Weißt du? So. Und dann musst du einfach gucken, wie das läuft. Also ich passe den Kurs einfach an, so wie es am besten dann funktioniert.
Also du steuerst erstmal eine Richtung, wenn du merkst, kommt gerade ein bisschen gegen oder wird langsamer oder da macht sich eine andere Tür auf, dann bist du variabel.
Ganz genau.
Aber was mich daran verwundert, ich möchte aber sagen stört, was mich daran stört ist, weil ich es nicht wahrhaben will, ist dieser fehlende Impuls. Weil es gibt jeder Mensch hat ja einen Impuls. Also es gibt so eine Sekunde, wo du eine gute Nachricht bekommst oder wo was Geiles passiert oder wo du so instinktiv handelst. Und das, was du beschrieben hast, also man kann das natürlich unterdrücken, will ich dir gar nicht mehr unterstellen, aber man kann das so, verstehst du, was ich meine? Das ist irgendwie hört sich das ungesund an, dass es nicht mal bei dir diese Millisekunde gibt, dass du irgendwas, eine unfassbar schöne Nachricht bekommst und nicht kurz irgendwas entgleist oder so. Also was ist, wie erklärst du dir das selber?
Ich war schon als Kind so. Also ich war schon als Kind unbeeindruckt von allem. Ich glaube, das ist, also der Ursprung ist, glaube ich, wirklich
dieses... Es gibt doch keinen coolen Fünfjährigen, der bei Luftballons nicht ausrastet.
Ich bin wirklich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich so irgendwann mal bei irgendwas durchgedreht bin. Wirklich.
Aber haben deine Eltern...
Meine Mutter ist genauso.
Ach so.
1:1.
Aber ihr würdet das noch durchgehen lassen, weil im Alter wirst du so, was soll jetzt noch kommen?
So, aber ich habe das irgendwie schon früh adaptiert. Dieses so unbeeindruckt sein von.
Unbeeindrucktes Kind.
Ja, unbeeindruckt von Menschen, von Situationen, von so Sachen, die irgendwie so groß wirken, weil ich mir so denke, okay, gut, ja, das ist halt irgendwie so.
Aber als Kind denkt man nicht, als Kind fühlt man ja nur. Das heißt, du hast es einfach auch nicht gefühlt. Das bist ja dann du und es ist in dir drin, dass du einfach nicht zum Ausrasten neigst.
Ja, safe.
Das wird mich ja, also wenn wir, sag ich mal jetzt, Freunde wären und wir haben so täglich fast Kontakt oder ich wäre eine Frau oder wir sind in einer Beziehung oder irgendwas, das wird mich ja in den Wahnsinn treiben.
Ja.
Unbeeindruckt sein.
Ja, mich beeindruckt wirklich fast gar nichts.
Ey, das ist wirklich.
Ja, das ist wirklich crazy.
Das ist absurd. Das habe ich auch noch nie so in der Form gehört.
Ja, schon. Das ist schon so eine Sache, das ist so ein bisschen schade. Also es gibt schon Momente, also ich erkenne Dinge an. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das schon.
Du machst es noch nicht aus.
Ich bin so, ja genau, ich bin so nicht, dass ich dann so durchdrehe. Weißt du, was ich meine? Also es war schon ein krasser Moment, als ich auf der Bühne stand. Da habe ich auch die Story nochmal erzählt, am Ende von der Show. Ja. Habe ich die Story erzählt. Und ich habe dann den Leuten gesagt, das war so meine Message, das war so ein bisschen kitschig, aber ich dachte mir jetzt, ey, guck mal, siehst du, wenn du was sagst, du kannst das erreichen. Du musst einfach nur dran glauben und dafür hart arbeiten. Peace.
Ja.
So, das ist halt, ich habe einfach nur ehrlich meine Story erzählt diesbezüglich und so. Und das war schon so ein krasser Moment, aber ich habe viel Stolz empfunden, viel Dankbarkeit. So, aber ich war nicht komplett aus dem Häuschen, weil ich mir dachte, hey, in 2 Jahren längst ist Arena.
Mhm.
Ja, ich war schon on to the next one.
Ja, ja. Das müssen wir auf jeden Fall klippen, dieses Grinsen dazu. Weil das wird ja irgendwann passieren und irgendwann kommt dieser Flyer und längst das Reden und ich denke mir so, das kann ja nicht wahr sein, macht er das auch noch. So, aber er hat es ja schon vorher angekündigt. Aber wie bist du denn, wie bist du überhaupt nicht, weil für mich bist du in die Szene reingestolpert. Du warst einfach da, hast irgendwas erzählt und man wusste nicht mal, wie du heißt. Also, wer bist du denn? Also, Stuttgart ist ja deine Base.
Genau, und dann bin ich nach Frankfurt gezogen.
Du bist nach Frankfurt gezogen, um da was zu probieren?
Nee, ich habe dort im Fitnessstudio gearbeitet. Ja. Ich habe dann den Arbeitgeber gewechselt, bin nach Frankfurt gezogen. Und mir haben das dann irgendwann, also während ich Bodybuilding gemacht habe, ich war ja mit vielen Fitness-Influencern und so weiter unterwegs. Und dann 2016 gab es dann diese Story-Funktion. Ne? Und ich habe halt einfach die Sachen erzählt, so wie ich die erzählt habe.
Ah, okay.
Und ich habe mich nie geschämt, in die Kamera reinzureden. Mhm. Und so kam das, dass Leute mir geschrieben haben und mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich doch was draus machen soll, weil ich lustig sei.
Okay.
Und ich habe das einfach so nie richtig akzeptiert. Keine Ahnung, ich war schon immer der Quatschkopf-Entertainer, das habe ich auch schon immer. Mhm. Und dieses Schlagfertig und so weiter, das liegt einfach in unserer Familie. Das liegt in der süditalienischen Kultur, dass jemand sagt, du musst was zurücksagen. Mhm. So, ne, das ist einfach so ein Ding.
Du bist auch im Training, seit du ein Kind bist.
Ja, wirklich. Ja. Also seitdem ich ganz klein bin, hatte ich das schon drin. Wirklich. Mhm. So. Und also ich habe, meine Großmutter hat das immer erzählt. Also, ne, sie lebt jetzt nicht mehr, aber die hat das immer erzählt früher. Ich war 4 und ich war mit ihr einkaufen. Ich bin 4 Jahre alt, okay? Mhm. Ich muss auch sagen, ich konnte schon sehr früh sehr gut sprechen. Mhm. Also mit 2 habe ich schon ganze Sätze logisch gesprochen wie ein 6-Jähriger. Und mit 4, ich war mit meiner Oma einkaufen. Meine Oma konnte nicht so gut Deutsch. Ne? Also wirklich diese 60er Jahre. So, und dann hat sie halt Deutsch geredet, so wie sie halt spricht. Und dann hat sie eine italienische Freundin getroffen, die halt richtige Italienerin war. Und wir haben kommen halt aus dem Süden. Ja. Und dann hat sie halt im Dialekt gesprochen, hat versucht, aber Italienisch zu sprechen. Und dann sind wir so weitergelaufen. Und dann habe ich mit 4 zu meiner Oma gesagt, Oma, du kannst weder Deutsch noch Italienisch, du kannst ja nix. Mit 4 Jahren.
Ja.
Mit 4 Jahren. Die hat das einfach 60 Jahre erzählt. Also was heißt, 30 Jahre hat die das erzählt, die Story. Ne, weißt, was ich
meine? Das ist eine geile Story.
Das ist eine geile Story. Ja. Und das ist so meine Natur.
Beschreibt, ja.
Weißt du, was ich meine? So mein Charakter. Und
Gibt's diese alten Stories noch irgendwo, deine ersten Insta-Stories? Gibt's die noch irgendwo?
Boah, müsste ich gucken.
Das wäre mal so interessant zu sehen.
Das wäre crazy, ja. Genau.
Wie sieht man da aus? Wie redet man? Weil Stimmfarbe verändert sich ein bisschen. Auch diese, die man spürt, ist vielleicht doof, aber die eigenen wachsenden Eier, die spürt man auch irgendwann in der Stimmfarbe. Weißt du, was ich meine? So, man hat eine, wenn es gut läuft, hat man eine, redet man anders, als wenn es zum Beispiel scheiße läuft.
Ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was bei mir seit Tag 1 ich schwöre.
Ja.
Das war einfach dieses Selbstbewusstsein, einfach diese. Einfach, ich kann in diese Kamera reinreden mit 2000 Followern, ja. Ich was weiß ich. Aber mich hat das nicht interessiert. Ich habe einfach lustige Sachen erzählt, die mir so passiert sind. So Stories wie zum Beispiel das hier habe ich erzählt. Ne, oder Stories mit Dingen oder Stories da. Und immer mehr Leute haben mir das dann erzählt und haben dann halt so gesagt, ey Bro, du musst was machen. Du musst was machen. Und dann habe ich einfach kurzerhand irgendwann entschieden, ey, ich kann das mal probieren. Weil dann war Rebell-Comedy war dann groß.
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, die sehen irgendwie so ähnlich aus wie ich und die machen das auch auf Deutsch. Und ich kann das irgendwie genauso
die wie die. Die haben wirklich so Pionierarbeit betrieben, die Jungs.
Komplett. Also ohne die gäbe es mich nicht. Also ohne die gäbe es mich nicht. Weil ich habe gesehen,
dass vieles nicht und viele.
Ja. Dass das möglich ist, weißt du? Und ich dachte mir halt so, es war halt so ein bisschen auch wieder so aus so einer Ding. Ich dachte mir, ich kann das irgendwie auch, oder nicht? So. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich einfach nicht mehr aufgehört.
Aber wie hast du denn angefangen? Gab es überhaupt Open Mics in Frankfurt?
Ja, ja, also wirklich eins.
2016?
So richtig, 2017 war Ende 2017. 27.09.2017, um genau zu sagen, war das.
Wie ist der Laden?
Circus.
Okay.
Gibt es noch in der Stiftstraße, glaube ich.
Und wie viele Leute?
7 Leute waren im ersten Auftritt.
Im Publikum?
7
Wie viele Comedians?
Die Comedians habe ich nicht gezählt. Die Comedians waren dann separat, aber nur Publikum, 7 Menschen.
Weißt du denn, gibt es noch irgendeinen Comedian, der da war, den du heute noch, wo du heute noch weißt, dass der da war?
Ja, ja, natürlich. Ich weiß 3 Leute, die da waren. Es war ein amerikanischer, nee, ich glaube, der war doch nicht da. Der war dann später irgendwann da. Aber es war Milo Bondock war da, das war der Veranstalter von dieser Comedy-Community in Frankfurt. Der ist jetzt aber ausgewandert, der macht das nicht mehr. Und Jason Lee waren da. 2 Leute, die aus Frankfurt und Umgebung sind. Und die waren beide da bei meinem allerersten Auftritt.
Hast du was geschrieben vorher?
Ja.
Oder hast du dir was überlegt?
Ja, ja, ich habe mir was überlegt. Ich habe es aber auch runtergeschrieben. Ich habe so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich weiß auch noch, was ich gespielt habe, aber möchte nicht
drüber reden. Was war der erste Satz, den du jemals vor diesen 7 Leuten, also der erste Comedy-Satz, den du jemals live auf der Bühne gesagt hast?
Boah, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es strukturiert habe, aber ich glaube, die erste Nummer war, dass wie Frauen sich im Fitnessstudio, ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, aber
also gesagt,
wie Frauen sich im Fitnessstudio verhalten oder wie Menschen sich im Fitnessstudio verhalten. Und ich hatte halt ich hatte eine Line, die habe ich im Ding, dass manchmal kommen Frauen nur vom Bilder machen.
Ja, die trainieren gar nicht.
Die trainieren nicht. Ich schwöre auf meine Mutter, die kommen nur, machen Bilder vom Spiegel. Und damals war dieses Duckface. So
ja, stimmt, ja.
2017 war das.
Ja.
Mit ihrem Ding. Ihr sagt so, ihr denkt, die machen das Gesicht, die sehen so aus.
Ja, okay.
Das war ein Gag, den ich hatte.
Ist ja maximal relatable auch.
Ja, ja. So, also ich hatte schon versucht.
Also musst du auf jeden Fall schmunzeln und Lacher bekommen haben.
Ja, ja, ich hatte schon ein paar Lacher bekommen so und das war auch so. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, das erstmal auftreten, weil du hast ja schon davor Bühnenerfahrung.
Ne? Nee, das ist der Trugschluss.
Nein?
Das war beides zeitgleich.
Beides zeitgleich, okay. Ja. Also ich... Und die Erfahrung habe ich auch jetzt von anderen Comedians gehört. Wenn du einen halben Lacher bekommst, du denkst ja, du bist einfach du bist Eddie Murphy.
Ja.
Das so, also für mich war das so.
Ja, irgendwie was anders.
Weißt du, nee?
Ja. Aber mein erster Auftritt war auch nicht vor 7 Leuten.
Okay.
Mein erster Auftritt war Quatsch, Comedy Club Talentschmiede vor 300 Leuten.
Mhm.
Weil es gab kein Open Mic und ich einfach so, ja, dann muss es wohl das sein.
Ja, okay.
Deswegen,
okay.
Es war ein richtiger Film. Also ich weiß auch nicht mehr aktiv, genau wie es war.
Aber war es gut? Also war es gut?
Ich bin direkt ins Jahresfinale durch.
Lade.
Es hat einfach alles funktioniert.
Boah,
ich weiß nicht, warum.
Ja, aber dann denkst du ja, du bist ja der Gott der Comedy.
Nee, eben nicht. Weil ich meinte zu mein bester Freund ist extra für diesen ersten Auftritt eingeflogen. Der meint so, wie oft hast du das schon probiert? Ich so, das war das erste Mal. Er meinte, hä? Der sieht aus, als ob du nie was anderes gemacht hättest. Ich so, ja, ich weiß auch nicht warum. Und dann ist noch drei, also immer durchgewählt worden bis ins Jahresfinale. Und das war ein geisteskranker Jahrgang mit Vincent Verfliehen, Salim Samatu, Enisa Amani, was weiß ich nicht, Ozan Yaran. Und da bin ich irgendwie, glaube ich, Dritter oder Vierter im Jahresfinale geworden. Also alles hat einfach funktioniert. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist einfach oder so. Das erste Mal, wo ich gestutzt habe, ist, als zwei Jahre später, wo ich nur bezahlte Auftritt hatte, eine Tamika Campbell kam und meinte so, wo übst du deine Sachen? Ich so, ja, zu Hause. Meinte, ja, aber wo testest du denn? Meinte, ja, zu Hause, dann gehe ich auftreten, weil wenn ich lache, das ist lustig. Meinte, nee, du musst auf Open Mics. Meinst du, was denn Open Mic? Meinte, ja, so vor 10, 12, meinst du, ich gehe doch nicht vor 10 Leuten. Yeah. Das hatte ich. Yeah. Ich gehe doch nicht vor 10 Leuten, da stelle ich mich doch nicht auf eine Europalette und erzähle es.
Das ist ja crazy.
Und dann hat's deswegen, Comedy mache ich eigentlich erst seit 2016. Ne? Mm. Seit dieser Europalette vor 10 Leuten. Und dann war ich so, ah, okay, Ideen, testen, was ist gut, was ist nicht gut. Okay, jetzt verstehe ich. Und dann ging das erst los. Deswegen komplett umgekehrt.
Crazy.
Du hast den gesunden Weg genommen, den jeder gehen sollte.
Ja, ich hab den.
Open Mics, kleine Crowd, okay.
Also guck mal, ich sag dir, ne, diese Wege am Anfang, Comedy in Frankfurt. Das war geil.
Von die also ich das ja auch gar nicht. Das ist ja keine Comedy-Stadt.
Nein, ich habe wirklich die räudigsten Shows gespielt. Erster Auftritt vor 7 Leuten im Circus Bar, glaube ich, heißt Circus Bar oder so, Circus auf jeden Fall, in Frankfurt. Zweiter Auftritt war bei Halit TV im Cookies Club, wo wirklich Junkies drin noch gechillt haben, Türsteher, Leute, Ding, weißt du, also wirklich auch Leute aus Milieu und so weiter waren da, einfach nur, weil Halit so mäßig, keine Ahnung, ob das Leute auf Milieu, einfach waren so voll viele Leute da, so, und du gehst dort rein und du weißt schon, da ist so eine Atmosphäre und ich gehe da rein. Das war das Publikum.
Und die wussten, das ist eine Comedy-Show.
Ja, die wussten, das ist eine Comedy-Show. Okay. Halit kennt halt super viele Leute, weißt du, ich meine, waren richtige kleine waren höchsten Gangster da, weißt du, was ich meine? So Dings, Familie von ihm, so Cousins, Cousins, war richtig geil.
Da sollst du Gags erzählen.
Ja, da soll ich dann Gags erzählen. Und dann war ich so, ich hatte ein paar coole Geschichten so über Familie und so weiter. Witzigerweise hatte ich Geschichten schon da erzählt, die ich in meinem ersten Solo dann drin hatte.
Okay, ja, wenn was Gold ist, dann behältst du
auch. Ja, safe. Und das war dann halt so, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich habe hier was, aber ich wusste noch nicht so richtig was. Ich habe zum Beispiel auch nie richtig geschrieben. Ich habe mich nie mit Writing auseinandergesetzt bis 2020. Also ich habe 2,5 Jahre einfach nur gemacht. So, und dann habe ich gemerkt, okay, ich komme hier nicht voran, ich war auch nicht gut genug. Und dann habe ich einfach angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Dann hatte ich irgendwann mal auch so ein bisschen den Traum selber, irgendwie Protagonist zu sein, aufgegeben.
Ich muss kurz einrichten, bald das im Kopf. Während du da 2018, 19 so ein bisschen rumdümpelst, in einem blutleeren Raum auch, ist einem da trotzdem bewusst, in Hamburg geht's ab, in Köln geht's ab, in Berlin geht's ab, in München gab's wahrscheinlich noch gar nichts, aber es gibt Städte, warum kommt man nicht auf die Idee, ich will jetzt mal dahin fahren, weil da gibt's voll viele Möglichkeiten.
Habe ich dann teilweise auch wegen der Arbeit nicht, weil ich dann immer Vollzeit gearbeitet habe und es war dann schwierig für mich zu organisieren.
Das ist der Hassel,
aber ja, dann ab da, wo ich habe 2019 entschieden, dass ich Comedy jetzt ein Jahr probieren will. Ich hatte bisschen was auf die Seite geschafft, habe gesagt, ein Jahr kann ich hier so überleben, will ich mal probieren. Und dann kam im März 2020 direkt Corona. Und dann stand ich so ein bisschen da, aber Corona war das Beste, was mir persönlich karrieretechnisch passieren konnte, weil ich konnte nicht auftreten, aber ich hatte Zeit. Und die Zeit habe ich komplett genutzt. Ich habe Videos produziert ohne Ende. Ich habe mich mit Videoproduktion auseinandergesetzt.
Aber was für Videos hast du denn produziert?
Alle möglichen. Ich habe, bevor ich diese Reels gemacht habe, hatte ich 300 Videos schon produziert, alle gepostet, alle gefloppt. Ich habe mich mit Writing auseinandergesetzt, ich habe mich allgemein mit der Comedy-Landschaft auseinandergesetzt. Also welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, Comedy zu betreiben, unabhängig von Stand-Up?
Du bist so wissenschaftlich dran gegangen, oder?
Komplett. Ich habe das studiert. Also wirklich diese 1-2 Jahre, wo das war, es gab keinen Tag, wo ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe.
Also man musste dir da schon nicht mehr den Unterschied erklären zwischen, das ist ein TikTok-Comedian, das ist Stand-Up, das ist eine Rolle, das ist Hack, das ist gut geschrieben. Also
das ist Crowdwork, das ist zum Beispiel ein Deskpiece, das ist eine Ding-Show, das ist eine Late-Show, das ist eine Ding-Show. Also ich habe mich wirklich mit jeder Facette, die Comedy im Entertainment-Bereich einnimmt, auseinandergesetzt. Mhm. Egal, ob das Film ist, Serie oder eben Talkshow, Late-Night-Show. Und das hat mir dann geholfen, so ein bisschen auch die Sicht auf mich selbst zu verändern. Weil ich habe dann, wie gesagt, irgendwann aufgehört, daran zu glauben, dass ich das irgendwann schaffe, weil ich halt wirklich an allem gescheitert bin. Egal, was es war, bin ich gescheitert. Und dann habe ich einfach gesagt, ja gut, dann ist das so.
Okay.
Dann
ist an dem Punkt warst du schon.
Ja. Weil, wie gesagt, ich habe wirklich schon die dunkelste Dunkelheit von mir gesehen, bevor ich das angefangen habe. Deshalb war ich dann so, ja okay.
Du hast probiert wenigstens.
Nehme ich an, ja. Fertig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich vielleicht nicht so beeindruckt bin. Also noch weniger beeindruckt, als ich schon als Kind war. Weil ich mir denke so, ich habe schon das Ding gesehen, alles, was jetzt ist, ist eh schon, bin ich dankbar dafür, dass ich das überhaupt erleben darf. Weißt du, was ich meine? So, also in einem anderen Universum wird es mich auch gar nicht geben mehr, weißt du? Weil ich war wirklich so am Ende eine Zeit lang, wo ich mir dachte so, ich schaff das keinen weiteren Tag mehr. Aber dann hat sich irgendwie alles gewendet und deshalb nehme ich einfach
mal alles. Was war denn das? Was war denn der Spark? Was war
es
das?
Gab keinen Spark. Es war einfach so wirklich Zentimeter um
Corona
Zentimeter.
Corona ist vorbei? Oder Corona war noch? Und du hast während Corona gepostet. Also wann?
Ach so, bei mir der Spark, dass es so dann angefangen hat. Also guck mal, das Ding ist, das ist das Interessante. Ich hatte witzigerweise wirklich aufgegeben mit dem Ding. Und dann hatte ich mein Studium hatte ich dann nachgeholt. Weil als ich nach Frankfurt bin, musste ich das unterbrechen, weil ich dort Vollzeit gearbeitet habe. Dann kam Corona, habe ich mein Studium. Deshalb sage ich, für mich war das wirklich eine gute Zeit, weil ich habe mein Studium wieder aufnehmen können bei meinem alten Arbeitgeber in Stuttgart, weil der hat Leute gebraucht. Weil Fitnessstudios haben Leute, gute Vertriebler gebraucht, gute Verkäufer, die Leute anrufen. Okay. Und die Leute dranhalten mit einem guten Angebot, mit einem Ding. Und ich war halt stark in dem Verkauf. Weißt du, was ich meine? Deshalb habe ich dann gutes Geld verdient während Corona und konnte trotzdem auch von daheim arbeiten. Ja. Und konnte auch überall hinreisen. Und wenn mal, also da, wo man wieder auftreten konnte, war ich überall. Ich war in München, ich war in Berlin, in Hamburg. Ich habe alles gemacht. Also ich bin überall rumgereist, habe währenddessen noch gearbeitet. Also ich war komplett in Hustle-Modus. Gleichzeitig habe ich noch daran gearbeitet, wie kann ich mich hier entwickeln. Habe das Studium noch zu Ende gemacht. Also ich bin wirklich geistesgestört gewesen in dieser Zeit.
Wenn du, wieder im Kopf behalten, also ich unterbreche nur aus Interesse immer, ne? Ja. Wenn man da so wissenschaftlich rangeht wie du, macht man sich dann auch Gedanken, was bin ich für eine Bühnenpersona, was behandle ich für Themen, wie soll mein Zielpublikum aussehen, was, also macht man sich darüber auch Gedanken?
Ja.
Was für eine Art von Comedy man macht?
Ja. Also ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, weil ich versucht habe zu verstehen, was kommt denn überhaupt an. Also ich habe das sehr, sehr analytisch betrachtet. Ne? Und 2022 habe ich mein Studium im Januar beendet oder Februar. Dann habe ich noch ein, zwei Monate gearbeitet und dann habe ich gekündigt. Weil in der Zeit haben die ersten Jungs angefangen, Reels zu posten mit Crowdwork. Und das hat direkt funktioniert.
Okay.
Dominik war der Erste.
Ja.
Dann kam Fabio, dann Cerda. Und ich war, glaube ich, der Vierte.
Hat der Fabi Crowdwork gepostet?
Ja,
Fabio Landert. Landert, statt Rommel. Okay.
So. Und ich war, glaube ich, der Vierte, wenn ich mich jetzt recht zurückerinnere, der das angefangen hat. Aber ich habe nur angefangen, weil die drei das gemacht haben.
Okay.
Also wenn, dann muss ich allen drei Danke sagen, dass die das gemacht haben. Weil sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen.
Ja.
Die haben das gemacht. Und ich dachte mir so, die machen das mit den Leuten. Aber ich bin mit Abstand der Asozialste, der das macht. Und also in diesem Style bin ich der Einzige, der das macht. So, und auch die Art und Weise, wie ich das immer gemacht habe, weil ich habe Crowdwork immer gemacht. Mit, also im Publikum, Leute spontan irgendetwas, weil ich schon immer diese Schlagfertig. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich auch. Ich habe mir Geld geliehen, weil ich eine Kamera gebraucht habe. Ich habe mir Geld geliehen von Leuten. Krass. Ich habe Leppi geholt, auch Geld geliehen. So, komplett. Ich war sicher. Sicher. Viertes Video ist viral. Drittes oder viertes
Video. Weißt du noch, was das war?
Ja. Ich hatte wirklich, und das habe ich letztens auch mit jemand besprochen, ich sag so, guck mal, ich habe so viele Videos, wo ich selber sage, wie kannst du da drauf kommen? Also jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, wie bin ich da drauf gekommen?
Ja, weil es spontan ist.
Ja, und das ist ja crazy. Und ich hatte ein Video, wo es darum ging, da waren ein Pärchen da. Ich habe gesagt, wie lange seid ihr zusammen? Und dann sagt sie 3 Monate, sie sagt 5 Monate und er sagt 3 Monate. Und dann sage ich so, ihr seid diese, du zählst ab erste Treffen, er zählt ab erste Blowjob. So ist das schon gestartet. Ja, so, aber halt immer getroffen. Ja. Ne? Und dann hat er einfach was gesagt, was absurd ist.
Ach, da kam noch mehr in demselben
Video. Ja, in demselben Video hat er gesagt, ja, der Handschlag zählt. Dann sage ich so, wie der Handschlag zählt. Okay. Und dann sagt er, ja, die vierte Base. Und dann sage ich so, was für eine vierte Base? Was quatschst du da? Und dann sage ich, okay, kurz, ganz kurz, sorry, holt mich mal alle ab. Erste Base, was ist erste Base? Treffen, Händchen halten, ist erste Base. Zweite Base, küssen, rummachen, bisschen fummeln, anfassen. Dritte Base,
Austin.
Coitus. Oder nicht? Weißt du, was ich meine? So ein Ding. Und jetzt haben wir alle gelernt, vierte Base, Handschlag.
Ja. Danach.
So, das war das erste Video, das viral gegangen. Ja. Das war das erste Video, was viral gegangen, weil ich mir so denke, das ist ja absurd, dass jemand das gerade gesagt hat.
Ja.
Aber in dem Moment war das so crazy. Es gab wirklich 2-3 Momente in meinem Leben, wo ich von der Bühne gegangen bin und gemerkt habe, wie andere Comedians mich wahrnehmen und nicht verstehen können, wie ich das gerade gemacht habe. Live. Und das war der erste Moment.
Ja.
Das war wirklich geil. Ich hab's.
Also, das war eine Mixshow oder was?
Das war eine Open Mic, aber es waren voll viele Leute da. So
okay.
60 Leute oder sowas. Und ich habe das so schnell gemixt, dass ich selber auch dachte, okay, ich bin hier richtig.
Ja.
So. Das zweite Mal, wo ich war, aber wegen was anderem. Da waren 12 Leute im Publikum und 5 sind wegen mir rausgelaufen und ich habe einfach noch 9 Minuten performt. Nachdem das passiert ist.
Ja. Wir sind wegen dir rausgelaufen.
Ja, ich habe was gesagt, was ich nicht sagen muss. Und das ist dann ja komplett eskaliert und ich bin einfach noch 9 Minuten da gestanden. Und ich bin da runter, als ob ich so Tor wäre. Hm. Weil ich stand einfach 9 Minuten da, nachdem 5 Leute rausgelaufen sind. Von 12. Hm. Es waren nur noch 7 Leute da und ich habe einfach mein Set.
Aber haben die das gefeiert? Die restlichen?
Die war okay, war trotzdem Schrott. Also
aber es war ein Härtetest.
Ja, es war ein Härtetest.
Nachdem genau. Du selbst, wenn das Hälfte des Publikums abhaut, ich stehe hier mein Mann
und bleib da und für die anderen Comedians in dem Raum. Und das war wirklich,
ja.
War das so, warum bist du nicht aufgegangen?
Ja, aber das ist, weil du bist.
Genau.
Es gibt so ein paar Sachen auf der Bühne, da sagst du ja auch schon die ganze Zeit, da kann man ja Lied von singen. Da merkst du zu 100%, was das für eine Person, also was ist das für eine Person auf der Bühne da? Ist das jemand, der im Privatleben der Chef ist? Ist das jemand, der sich auf der Bühne wohlfühlt? Ist das jemand, der einfach nur gerne Comedian sein möchte, aber für die Bühne nicht gemacht ist? Ist das jemand, der keinen Gegenwind erträgt? Ist das jemand, der arrogant ist, der zu viel von sich hält? Ist das jemand, der gar nichts von sich hält? Ist das jemand, der eigentlich nicht lustig ist, aber nur lustig schreiben kann? Es gibt Momente,
ja, stimmt. Und
das sind meistens diese Crowdwork-Momente, wo irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wo jeder auch sieht und merkt, ach, so eine Person ist das. Mhm. Und wenn das eine Person ist, die da der Chef ist oder wo der oder nicht mehr aus dem Charakter rausbricht, dann ist das ein Win. Mhm. Also und die Leute spüren hart, das merkst, weißt du ja selber, es ist unfassbar, wie feinfühlig, habe ich auch schon tausendmal gesagt, wie feinfühlig ein Publikum ist, ohne zu wissen, wie das Hexenwerk Comedy überhaupt funktioniert.
Aber die
sehen, ist der das nicht? Zittert der, ist der eigentlich, warum funktioniert der Satz, dieser böse Satz bei dem super, aber bei dem nicht, ja, weil er es nicht ist.
Yeah,
und die Leute das, deswegen, ich habe letzten Mal, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, da bist du gleich wieder dran, da hat irgendein Comedian, war so auf der Bühne, meint so, letztes Mal habe ich eine Olle gebumst. Und das ist ein Satz, den sage ich auch auf der Bühne. Oder habe ich auch schon mal gesagt. Und ich bin zu dem hin und meint so, Dicker, sag das nicht so, weil Olle gebumst, das ist so, meinte, hä, du sagst doch viel schlimmere Sachen. Ich so,
ich mache noch schlimmere Sachen.
Ist so, aber wenn ich auf der Bühne stehe, das Gesamtding, mir nimmt man das nicht übel, weil ich weiß ungefähr, es kommt von woanders her. Ich will nicht damit sagen, ich bin Don Juan de Marco, du hast noch nie eine Muschi gesehen. Ich will nur sagen, bei dir kommt das unsympathisch. Das kommt abschätzig rüber.
Ich denke, man muss immer verstehen, und das war Teil auch meiner analytischen Phase, das sage ich auch den, also wenn ich jetzt mit Newcomern spreche oder sowas, das ist wirklich eine Sache, die ich glaube, das ist eine generelle Wahrheit. Es gibt eine Eigenwahrnehmung, die du hast von dir selbst. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wie komme ich gut an? Was gefällt mir? So, das bist du. Und dann gibt es diese Fremdwahrnehmung, aber im Publikum. Mhm. Also sobald du auf die Bühne kommst, wer bist du für dich? Ja. Wen stellst du da? Was trauen die dir zu? Was glauben die dir? Und das ist der Punkt, den du sagst. Und ich denke, du kannst nur die Leute wirklich zum Lachen bringen, wenn du dich in dieser Schnittmenge bewegst.
Mhm.
Wenn du in der Schnittmenge bist von, was glauben dir die Leute und wer bist du?
Ja.
Also dann funktionierst du am besten.
Mhm.
Du kannst bestimmt auch anders zum Lachen, aber das ist nur eine Hülle, das bleibt nicht lange. Wenn du wirklich gut sein willst, musst du in der Schnittmenge sein. Wer bist du, was macht dir Spaß, was bringst du mit und was sehen die Leute?
Ja.
Und das ist das, was ich, glaube ich, sehr, sehr gut analysiert habe für mich und warum ich dann auch so 90er Sachen auch erzählt habe dann irgendwann und auch so Hip-Hop-Nummern und so weiter, weil das bin ich und die Leute sehen das und das ist aber auch was relatable ist und dann habe ich so ein bisschen da mich hineingearbeitet.
Mhm.
Ne? Und so Step by Step ist das praktisch dann entstanden, dass man sich da weiterentwickelt hat.
Also du hast diese 2 Dinger sind viral gegangen und du warst ja kurz davor erstmal Handtuch zu schmeißen, dann hast du bist noch dran geblieben, hast gesehen, die machen Crowdwork, mir könnte das auch liegen. Geld geliehen, Kameras, also die Story ist auch geil. Und der Typ, der das Geld geliehen hat, ja, der muss auf Ewigkeiten.
King. Ne? Ja, 100%.
Also das ist so, das sind so, das vergisst man nicht.
Ja, 100%.
Ne? Das ist so, ohne dich wäre dieser Step nicht möglich gewesen. Sowas sollte man, und du bist ja auch nicht, glaube ich, aber sowas sollte man ja auch nicht vergessen. Dann hast du gemerkt, die gehen viral. Okay, gut. Jetzt fast forward, das sind 3 Jahre, ist das jetzt her.
Ja, 2022. 1. Mai habe ich das erste Reel gepostet.
Okay, du hast Reels rausgeballert wie Hölle.
Ja.
Und dadurch hast du Tickets verkauft. Dadurch hast du aber auch Publikum angezogen, die jetzt dich nur von Reels kennen.
Ja.
Die nur Crowdwork von dir gesehen haben. Mehrere Sachen, die mir in deinen Kopf. Wie kriegst du die erzogen oder erziehst du die bei jeder Show neu nach dem Motto Crowdwork, wir können miteinander reden? Weil der Cut ist hart von, ich kenne den, der macht dies, der redet mit dem, Leute rufen rein, der geht damit um. Dann kommst du auf die Bühne, machst das nochmal. Das heißt, diese Erwartungshaltung wird nochmal gedoppelt. Und dann ist Cut. Dann kommt geschriebenes Material, genau, ohne dass jemand reinrufen soll. Wie funktioniert das?
Ja, das, also mittlerweile machen wir das so, dass Maxi geht vorher auf die Bühne und erklärt das nochmal ganz
Instruktion,
kurz.
Instruktion, die Leute brauchen Instruktion.
Genau, genau, dass das Ding ist. Manchmal halten sich die Leute nicht dran, aber dann gibt's halt auch mal während der Show eine drauf.
Ja, okay.
Ja, mich nervt das nicht.
Aber es hält sich im Rahmen?
Ja, es hält sich auf jeden Fall
im Rahmen. Okay, dann
aber ist es noch. Die Leute merken ja auch, dass es eine Geschichte ist, weißt du, was ich meine? Und ich bin dann auch so, ich mach die dann so lächerlich. So,
dass sie aufhören.
Ja, dass das dann gar keinen Sinn mehr macht.
Das ist auch die beste Möglichkeit.
So, weil das dann auch wirklich, es ist ja auch absurd. Weißt du, vor allen Dingen, ich frage, erstens, du kriegst die Info, dass es so ist. Dann frage ich, bevor ich gehe, bevor ich den ersten Gast hole, will jemand noch unbedingt was sagen? Nein. Okay. So, dann genießt die Show, lehnt euch zurück, ab jetzt sind wir für euch da, bis zur Pause. So, ich sag das dann nochmal. Und dann, während ich was erzähle, willst du jetzt nochmal was sagen? Dann sag ich so, bist du eigentlich geistig komplett? Ja,
hast du nicht zugehört?
So, komplett. Und dann gehe ich halt so rein. Und dann
einmal Exempel statuieren, dass der Rest denkt, ich wollte eigentlich auch noch was sagen.
Genau. Und ich meine das auch gar nicht, aber du denkst ja, du hast die Show halt nicht richtig verstanden. Ja. Weißt du, ich meine, so, es ist nicht der Moment, jetzt was zu erzählen, wenn ich gerade davon erzähle, wie, keine Ahnung.
Ja. Egal, es ist nie der richtige Moment. Außer du stellst halt in deinem Text eine Frage und jemand ist halt so dämlich, dass er sich denkt, er hat doch gefragt.
Ja,
so dieses Ding. Okay, dann hast dann das eine Ding. Dann, wenn man sich deine Videos anguckt und die Reels anguckt. Wie habe ich das nochmal? Ich habe es zu irgendjemandem mal gesagt. Ich meine so, Marianos Reels sehen aus wie eine Umfrage im Frauenhaus. Weil da sehen einfach, da sind 80% Frauen. Auch viele, die so ein bisschen, also ein paar Top-Schüsse, aber auch, sag mal so, auch viele Hausfrauen, die sollten die sich noch selber befriedigen, sich wahrscheinlich auch zu solchen Leuten dann selber befriedigen, wie du einen darstellst. Die kommen dann zu deinen Shows und sehen dich da und sind so, und jetzt redet der auch noch mit mir. Und ich denke mir so, das ist ein hartes Pflaster, wo der da auftritt. Aber jeder erspielt sich ja auch sein Publikum. Und da gibt es mehrere Nuancen, wo man abdriften kann. Aber die erste Frage wäre, was ist das für ein Gefühl, wenn du vor Leuten auftriffst und weißt, 70% davon würden voll gern mit mir schlafen?
Ich habe mir darüber, also ich habe mir wirklich, wirklich noch nicht eine Sekunde darüber Gedanken gemacht, wie das oder warum oder wieso, weißt du, was ich meine?
Und weißt du, warum das jetzt so unglaubwürdig klingt?
Nee, ich habe mir wirklich noch nicht einmal. Aber ich kann dir sagen,
hast du über alles Gedanken außer über das?
Nee, also das hat mich nicht beschäftigt, weil das nicht wichtig ist für meinen Weg. Also für mich ist das nicht. Ich habe schon natürlich analysiert, okay, gut, warum sind viel mehr Frauen da als Männer? Aber das ist halt
das ist nicht so schwer, auf die Idee zu kommen. Sorry.
Das ist jetzt einfach mal, ne? Das ist einfach hier, das ist einfach, und das ist einfach, ne? Aber mittlerweile ist wirklich, würde ich sagen, also am Anfang war es wirklich geistig. Also die erste Show, wo du auch bei mir da warst, das war geistkrisch. Ja. Also das war wirklich 95% Frauen. Es waren, glaube ich, 5 Männer da oder sowas in Berlin, in diesem kleinen Raum. Das war absurd. Aber mittlerweile sind die Shows, ich würde sagen, 60-40, 65-35, sowas, weil viele Frauen halt auch mit Männern kommen. Ich habe viele Familien gekommen, mittlerweile auch. Und also beeinflusst mich gar nicht. Ich nehme das einfach auch, das ist wirklich, das fällt auch in die Kategorie, beeindruckt mich nicht, nehme ich einfach so wahr und fertig.
Ich finde es auch gar nicht so beeindruckend. Also ich würde auch gar nicht darauf hinaus, dass du dir denkst, so, guck mal, hier sind voll viele Frauen, dann muss ich wohl so und so sein. Wenn da 100 Männer wären und zwei Frauen, hättest du genau dasselbe Selbstwertgefühl. Ja, so, ich weiß, dass diese Frauenquote juckt nicht. Ich wollte nur darauf hinaus, weil Comedy ist ja eine feine Kunst und ich weiß, dass du ja auch, obwohl es nicht mal unbedingt nötig hast, aber du willst ja auch, jetzt nicht falsch verstehen, aber du willst ja auch ein guter Comedian werden. Es gibt gute Comedians, Leute, die, es ist eine Comedy-Show, da, du gehst auf die Bühne, die Leute lachen, die sagen, es war eine gute Show. Wenn du das machst für dein Publikum, dann bist du ein guter Comedian. Aber es gibt ja auch gute Comedians, so weißt du, wo ich sage, so, wo so Leute, wo du dir selber denkst, das ist geil geschrieben, wenn die dann zu dir sagen, okay, das ist auch geil geschrieben, du weißt, wo ich hin will.
Ja, ja.
So, und ich weiß ja, dass dein Anspruch, obwohl das eigentlich gar nicht sein müsste, ist wie beim Felix. So, ihr könntet eigentlich machen, was ihr wollt, ihr könnt alles wiederholen und nur so ein bisschen Stellschrauben machen und ihr würdet trotzdem durch die Decke gehen. Aber ich weiß, dass dein Anspruch ja ist auch, schreiberisch dich immer weiterzuentwickeln.
Ja, 100%.
So, und deswegen denke ich mir, das ist doch ein bisschen konträr zu dem Publikum, was du ja anziehst. Granted, ich habe lange keine Live-Show mehr gesehen.
Ja. Yeah.
So, ich habe dich letztes Mal live gesehen in Kaiserslautern, das war nicht dein Publikum, das war eine Mixshow. Deswegen Solo.
Und ich habe getestet.
Genau, nee, nicht nur wegen Material, sondern wegen, ich weiß gar nicht, wie sieht jetzt
wie
Solo,
sieht, wie sieht Demografie
wie sieht dein aktuelles
aus,
Solo
wie
ist, aus, genau.
Okay, Fische.
Deswegen, ich bin da so ein bisschen back, aber wenn ich halt die Clips sehe, die sind ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen her, denke ich mir so, wenn du besser schreiben willst, dann ist das ist kein gutes Publikum zum Testen, weißt du, wie ich meine?
Mm. Ja, ich glaube, das muss man immer in den entsprechenden Rahmen setzen, den du halt hervorrufen. Also die Reaktion, ich richte mich immer nach Gehör. Also das ist der Indikator für mich, wie viele Lacher kriege ich für das, was ich schreibe? Wenn ich was verändere, wie verändert sich der Lacher? Mhm. Und das ist das, was ich durchgehend immer teste, auch auf meinem Solo. Auch Sachen, die schon bestehen. Ich verändere Kleinigkeiten im Writing, ja, und dann gucke ich, habe ich jetzt was verändert am Lacher? Das Problem ist natürlich, jede Show ist anders und jeder Lacher ist anders. Aber ab so 30, 40, 50, 60 Shows hast du die Frequenz. Mhm. Hast du die Frequenz rauszufiltern, okay, bei dieser Show, die vielleicht eine Sechser-Show ist, das ist jetzt viel Zahlen.
Und das Maximum mehr, raus.
Du genau, merkst. Aber in einer Sechser-Show und ich hole einen Zehner-Lacher raus, mhm, das ist ein Zehner-Lacher.
Ja.
Weil das ist ein Zwölfer-Lacher in genau, einer Zehner-Show.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Mhm. Und so lerne ich praktisch, mich selbst zu justieren, sage ich mal, ja, um dann praktisch ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann ich alles verändern, mhm, und was kann ich alles machen. Und natürlich, Leute, die dich anhimmeln, lachen immer mehr.
Ja, und es so ist deine Tour.
Genau, und es ist meine Tour und die lachen mehr. Aber genau da mehr setze ich trotzdem alles ins Verhältnis. Mhm. Wenn ich hier einen Zehnerlacher bekommen müsste, aber ich kriege nur einen Fünferlacher, mhm, dann habe ich was falsch gemacht.
Ja.
Und so arbeite ich, mhm, durchgehend. Wenn ich weiß, die Leute sind da, zum Beispiel Leipzig ist das beste Beispiel jetzt, weil zum Beispiel in der ersten Show in Leipzig habe ich, in der zweiten Hälfte erzähle ich viel über meine Erfahrungen mit meiner Herkunft auch. Dinge, mhm, die ich erlebt habe. Ne, nach Italien fahren und so Beispiel. Es waren fast nur Deutsche da.
Mhm.
Kein einziger Italiener.
Ja.
Also konnte das niemand richtig nachvollziehen. So. Und okay, deshalb war dann.
Aber sind denn sonst viele Italiener bei dir?
Extrem,
ja.
Also
ja?
Schon viele. Safe, safe, safe.
Ach so.
Safe, safe, safe. Also okay. Köln war geistesgestört. Köln, Stuttgart sind extrem viele da.
Okay.
So. Also da, wo auch viele Italiener sind, kommen auch viele Italiener. Mhm. Aber also auch Ausländer allgemein, ne? Also Türken kennen das ja auch, in Urlaub fahren mit der Familie und ja, so weiter. Und ich habe halt viele Sachen darüber erzählt. Und die Deutschen konnten das halt gar nicht nachvollziehen. Und deshalb war dann dieser Part mit dem Urlaub war halt dann so
bisschen trocken,
flach.
Mhm.
Weißt du, also im Vergleich zu, das ist wirklich das Highlight.
Ja, ja.
Weil das berührt dich hier, in deiner Kindheit
ja,
berührt dich
ja,
das.
Aber wenn es nur auf eine Sparte
zutrifft. Aber wenn es keine Kindheit in dieser Ding gibt,
ja, ja,
dann berührt dich das auch nicht.
Ja.
Und das habe ich direkt gespürt. Und am zweiten Tag habe ich das umgeschrieben.
Mhm.
Und automatisch
anders. Ja, klar.
Und das ist das, wo ich selber dann merke, so, ich bin sehr flexibel, was mhm, mein Zeug, ich bin kein Typ, der sagt, nee, das muss jetzt einfach so bleiben, nein. Sondern ich versuche immer, die bestmögliche Show für die Leute zu finden.
Genau. Das meine ich auch zum Teil. Aber wovon du gerade redest, ist, dein Programm steht, das ist dein Publikum und während der Tour entwickelt sich das Programm. Das ist mehr oder weniger normal, das sollte auch so sein, das ist dein Anspruch und da melkst du die Kuh, da versuchst du, bei den letzten Shows ist es dann wahrscheinlich auf dem Peak, wo du dann selber voll zufrieden bist und denkst, okay, ich habe hier an jeder Stellschraube gedreht, von der ersten Show bis zur letzten ist die Kurve so gegangen, ich habe jetzt meine Lacher so, wie ich sie haben will. Aber wenn du ja, wenn die Tour vorbei ist, dann fängst du ja, muss man ja wieder neu anfangen. Und da ist halt die Frage, wie testest du überhaupt noch? Also wie testest
du? Ich teste vor neutralem Publikum.
Genau, weil du ja meinst, das eine ist ja, wie gesagt, testen und Stellschrauben bei der eigenen Tour. Aber wenn du jetzt wieder bei Null anfangen musst, gehst du dann auf diese Rattenmikes?
Ja, Rattenmikes.
Okay.
Ratten. Geil. Komplett räudig.
Ja.
Ekelhaft. Bevor ich hier, ich war auch in Berlin letztes Jahr, glaube ich, im August, habe auch nochmal getestet für die neue Tour, weil ich einfach nochmal anderes Publikum, Leute, die mich nicht kennen.
Ja.
Ich meine, je größer es wird, desto weniger Leute werden dich.
Safe.
Weißt du, ein paar
Leute kennen ja nicht mehr, ja.
Aber gerade diese Rattenshows, ne?
Wo auch selbst der Moderator sich denkt,
so,
das sind,
ganz
das
genau,
sind das, sind die besten,
das sind die besten, genau, da gehe ich auch immer hin.
Ja.
Zum Beispiel auch lieber, es gibt ja ein paar Clubs, ich will jetzt auch keine Namen nennen, um irgendwas zu sagen, es gibt ja ein paar Clubs, wo du hingehst und es easy.
Ja, ja, safe.
Weißt du, was ich meine? Und es gibt Clubs, wo du hingehst und es immer hart.
Ja.
Und da gehe ich immer hin.
Geil.
Das will ich immer. Ich will immer, dass es schwer ist, weißt du, auch bei neuen Sachen, weil ich will ja gut sein. Ich will, dass es gut ist. Ich würde niemals von meinem Publikum testen.
Ja.
Nee, unmöglich.
Das ist geil.
Ist zu easy, ist Quatsch. Ja. Weißt du, außer ich habe was ich wirklich selber schon weiß, das ist so geil.
Ja.
Und da habe ich 2-3 Nummern jetzt schon für das nächste Solo, wo ich noch nie wirklich getestet habe.
Aber du weißt.
Ich weiß 100%.
Okay.
Ich habe die dann, also ich habe die nie getestet, ich habe die 2-mal von meinem Publikum gespielt und sind gestorben. Ich wusste schon.
Ich hoffe, das nächste Solo.
Ja, weil du schon weißt einfach, ist geistkrank. So, und deshalb so gehe ich praktisch vor. Also ich habe keine Angst vor irgendwie schlechten Auftritten oder so. Habe ich auch richtig viele jetzt gehabt.
Das glaube ich auch nicht.
So, ich bin eher ein Typ, ich arbeite nach Qualität und ich habe wirklich dieses Spaghetti an die Nudeln an die Wand werfen, gucken, was hängen bleibt. Weißt du, was ich meine? Spaghetti an die Wand, gucken, was hängen bleibt. Und das ist mein Ding. Ich bin ja wirklich groß auch im Testen. Also ich mache lieber halbe Stunde und guck und bomb 20 Minuten und 10 davon waren gut und davon nehme ich 7. Also ich bin ein kompletter Psychopath.
Wow, Alter. Nee. Aber du verstehst meinen Punkt, ne?
Das 100%, 100%. Ja, okay. Also ich würde niemals vor so Hype-Leuten, die zu hyped sind, dich zu sehen, nee.
Ja, weil man in dieser Bubble ist man nämlich auch schnell gefangen. Ich habe letztes Mal, ich weiß nicht mehr, wo, ich bin auch so viel unterwegs, irgendeiner meint so, ich teste nicht mehr. Ich so, dann kann's doch, wie soll das dann gut werden? Meint der so, ich weiß, was mein Publikum, worauf die, ist so, wow.
Das ist Quatsch.
Wow,
Alter. Das ist absoluter Quatsch.
Das ist ein Anspruch.
Nee, nee, das ist Quatsch. Also wenn du wirklich einen künstlerischen Anspruch an dich selbst hast, musst du das außerhalb von deiner Bubble testen. Und wenn's außerhalb von deiner Bubble ab, sag ich mal, 6,57 ist,
dann killst du
dann zerstörst du deine Bubble.
Ja.
Aber wenn du dann auch noch so ein Psychopath bist wie ich, du willst, dass andere Leute 8 haben. Weißt du, ich meine, dass du bei 8 bist, die Leute sagen, boah, das war geil, das war stark, das war so eine geile Nummer. Das willst du, weil dann gehst du in deinen Solo-Show und dann bringst du die zum Weinen.
Safe. Ich habe letztes Mal, war ich in der, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das ist ein ganz schlimmes Open Mic, das ist die, an der Torstraße ist das die Z-Bar. Ich glaube, Z-Bar heißt die, da sind 12 Leute, die sind da, also ich war 3-mal da, die haben keinen Bock auf Comedy, die wollen nicht.
Geil.
So, und ich war da und dachte mir so, ach du liebe, also erstmal, ich glaube, dachte ich mir so, ach du liebe Güte. Und dann dachte ich mir, okay, ich zünd mal jetzt hier so eine A-Materialbombe. Und es gab so, du hast so 3 Leute gehört, die waren so, und ich dachte mir, crazy.
Ja.
Das ist hier das Level.
Ja.
Ich so, wow. Und dann bin ich da irgendwann mal mit neuem Material hingegangen und habe wieder dieses und ich dachte mir so, okay, das behalte ich auf jeden Fall.
Ja, safe, das ist geil.
Wenn ich das auf Tour spiele, Junge, die Leute, das ist geil.
Drehen durch. Ja, safe, also 100%. Ich persönlich sag immer, also wenn du wirklich wissen willst, ob eine Nummer gut ist, ob ein Lacher krass ist, musst du das außerhalb von deiner Bubble testen.
Ja.
In deiner Bubble testest du Nuancen, Tags, Timing, weil das verändert sich, weil die Crowd wird halt anders, die Crowd wird größer, die lachen mehr, das heißt, du hast ein anderes Timing dann bei deinen Tags,
ja, ne?
Wenn du halt, wann setzt du wieder?
Halt. So, wie viele Stops hast du jetzt gemacht?
Ich glaube jetzt 60.
Du hast mit dieser Tour 60?
61.
Ist das deine erste oder deine zweite Tour?
Ah, wobei mit Preview-Shows 80. Ich habe 20 Previews gemacht.
Ist deine erste Tour oder deine zweite Tour?
Meine zweite
Tour. Das ist die mit dem, mit diesem
Hammer.
Ja, wow. Und wie ist die erste? Wie hieß die erste Tour?
MV Comedy Tour.
Das war da, wo ich auch war, in Berlin, genau, als noch kleiner. Genau, das war
auch Preview.
Davon der Abschluss war 2700er in Frankfurt.
Genau.
Richtig. Okay, das ging dann nahtlos über in die zweite Tour?
Ja, genau.
Okay, das heißt, du hast schon während der ersten Tour neues Material gehabt, da schon ein bisschen was eingestreut, getestet, Previews gemacht zum Testen?
Genau, ich habe nichts während der Tour getestet, nicht eine einzige Sache. Ich habe Nummern gehabt noch übrig von letztem Mal, die ich einfach recycelt habe jetzt für die zweite Tour. Habe dann angepasst, habe ein paar Sachen noch korrigiert, würde ich sagen. Und dann, ich habe halt auch den Vorteil, weil ich ja so ein geisteskranker Mensch bin, ich schreibe ja jeden Tag.
Das heißt, ach schon, das hast du mir mal erzählt.
Genau, ich schreibe jeden Tag. Ja, das heißt, ich habe einfach, ich habe so 200 Nummern auf Abruf.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine? Und das sind 200 schon gefilterte Nummern, wo ich sage, die haben Potenzial, die sind gut. Und ich muss dann einfach nur zusammenstellen, welche gefallen mir wie, welche, worüber will ich sprechen. Und dann kann ich das Ding, also ich habe auch drittes Schule schon fertig jetzt. Und ich bin 1,5 Jahre voraus. Also ich bin schon sehr, sehr, ich lebe komplett
in der Zukunft. Ja, du reizt die Welle auch, ne? Komplett. Du weißt auch, dass du nimmst dir auch keine Pausen, wo man eigentlich sagen wird, okay, erst Solo vorbei, jetzt nehme ich mir erstmal ein Jahr, um ein zweites zu schreiben. Du rush da wirkst du durch, nimmst die ganzen Wellen mit. Und genau, das ist jetzt die zweite Tour. Der Tourabschluss war 2700 in Frankfurt. Dann hat die erste Tour angefangen. Die Locations wurden noch größer. Yeah. Und prozentual gesehen, also nicht von der Qualität her, sondern von der Länge der Tour, 0% bis 100%. Wo bist du jetzt gerade auf der zweiten Tour? Ist es die erste Rutsche? Wie viele Termine kommen noch oder sind das die letzten?
Ich habe jetzt noch, ich glaube dann noch 50 Termine, glaube ich.
Du hast noch 50 Termine mit der jetzt?
Ja, mit der Tour, genau. Und Abschluss in der Längstes Arena.
Ist schon?
Ja.
Steht fest?
Ja, ja.
Laber doch nicht. Was gibt es schon, Datum?
Ja, ja, 3.6.26.
3.6.26 bist du in der Längstes Arena, das ist in Köln, ne?
Ja, die große auch. Also die große Variante.
Wie viel gehen da rein?
13.000 Sitzplätze.
Und die sind schon im Vorverkauf, die
Karten? Ja, ja, sind schon im Vorverkauf.
Okay.
Ja.
Und ja, was denkst du, was würdest du tippen? Machst du die voll?
100% voll. 100% voll.
Okay, wegen Vorverkauf oder einfach wegen Manifestierung?
100% voll. Also ich weiß das zu 100%. Ich weiß, dass ich habe so viele Tickets jetzt in NRW verkauft in kürzester Zeit. Und jetzt, das ist nur noch eine Frage der Zeit.
Bis du machst 13.000.
Ja, 13.000.
In einem Jahr stehst du vor 13.000.
Ja.
Und dann am Ende die Rede ist so, was ich noch sagen wollte. Vor drei Jahren stand ich da, vor zwei Jahren stand ich hier, deswegen. Ja.
Aber es wird eine besondere Show. Also die 3., 6., 6. Ich habe ja 5 Arenen, glaube ich, die ich spiele.
Wie?
4 Arenen, 5 Arenen spiele ich.
Hä, was?
Barclays Arena spiele ich in Hamburg. Ich spiele Tempodrom 3-mal nächstes Jahr. 3-mal.
In Berlin?
In Berlin, 3-mal Tempodrom hintereinander, 3 Tage. Ja.
Ja. Das ist schon, hä?
Nächstes Jahr auch.
Ich habe nicht, soll ich dir was sagen? Ich muss auch ganz ehrlich sein. Ich folge dir ja.
Ja.
Aber ich habe, weil ich dich so mag, habe ich auf stumm geschaltet, weil wenn ich mir die ganzen Reels angucke, dann wirst du mir irgendwann unsympathisch.
Ja.
Genau.
Verstehe ich.
Deswegen habe ich das alles nicht mitbekommen. Ja. Du bist ja, was ist das für ein, du hast ja nochmal übersprungen. Was ist das? Wie du machst nächstes Jahr 5 Arenen.
Mhm.
Und die letzte ist die Längstes.
Längstes ist die letzte, genau.
Und wann ist die erste?
Februar, März? Jetzt am 6.12. Stuttgart, Porsche Arena.
Und Auslastung ist schon, also
80% voll.
Jetzt schon?
Jetzt schon, ja.
Für 6.12.
Für 6.12.
Okay, das heißt, es wird auf jeden Fall voll. Wie viel passen da rein?
4.800.
4.800. Das heißt, das wird auch immer größer, weil Tempo drum sind 5.000, 6.000, 7.000?
Nee, 3.000 passen rein.
3.000.
Dreimal okay. 3.000.
Da bin ich auch bei Sumunchu. Das machst du dreimal.
Dreimal spiel ich das.
Ja. Weil, erste Mal ausverkauft, zweite Mal ausverkauft, dritte Mal.
Ja, so, also jetzt, wir haben einfach so.
Oder habt ihr angesetzt?
Ja.
Dreimal.
Dreimal angesetzt. Nee, wir sind schon dreimal im Verkauf, genau. Also die erste Show ist fast voll und die zweite ist so halb und dann die dritte wird dann hinzugefügt, weil wir dann alle voll werden.
Barclays in Hamburg. Und was fehlt da noch?
Barclays spielen wir. Wir spielen. Ich habe halt viele so, ich habe noch Bochum-Ruhr-Kongress, alles so über 4.000. Ich habe Frankfurt-Süwag-Arena, ich habe Schwarzwaldhalle in Karlsruhe 3.000, ich habe Big Box Kempten mit 3.000, ich habe Augsburg, auch Schwabenhalle mit 4.000.
Was ist das, Alter?
Ja, so crazy. Also schon sehr, sehr groß tatsächlich.
Das ist ja jetzt, Alter, du überrollst die ganze Scheiße einfach.
Ja, das ist schon sehr, sehr crazy.
Und was natürlich noch geil ist, du hast ja doch diesen Hip-Hop-Gedanken, du ziehst deine Jungs einfach mit.
Komplett. 100%. Wird doch immer so sein.
Ja, letztes Mal, ich weiß nicht, von mir ich das gehört, aber irgendeiner meint so, der Maxim sagst du damals so, ja, wir machen jetzt auch hier, ich so, warte mal, wir.
Aber wir sind wirklich eine Gang. Ne?
Ihr seid auch eine Gang.
Ein Team.
Ja, ja.
Und das ist so, jeder trägt seinen Beitrag, leistet seinen Beitrag und trägt dazu bei, dass das auch immer größer und immer besser wird. Jeder hat immer neue Ideen, was wir noch machen könnten.
Ja, ist halt ein Hip-Hop-Move.
Ja,
also kommt der Felix ja genauso, diese Hip-Hop-Move einfach so, weil ich würde das, ich sehe mich da gar nicht. Also wenn ich groß werde, werde ich groß. Wenn ich so bin, bin ich so. Aber wenn ich jetzt größer werde, so, dann vielleicht leiste ich mir mal einen Opener, den ich auf Tour mitnehme.
Ja.
Aber ich sorge jetzt nicht dafür, dass andere Comedians auch essen, weil ich esse. Diesen Grundgedanken habe ich halt nicht. Ja, genau. Aber das ist halt ein absoluter Hip-Hop-Move, dass man seine Kollegen mitzieht, dafür sorgt, dass die vor ganz vielen Leuten spielen, ihre Reichweite vergrößern, plus noch Geld verdienen. Das ist ja, das ist wirklich geisteskrank, Alter.
Ja.
Das kann man leider nicht haten. Ich überlege gerade.
Ja, ich mache das seit Tag 1. Also ich bin auch, glaube ich, der einzige Comedian, der das, ich weiß nicht, ob Felix das auch seit Tag 1 gemacht hat. Also auch, wo ich, das wissen auch die wenigsten Leute. Also ich habe ja die Jungs, weil als ich kleinere Räume gespielt habe, diese 100er, 200er, habe ich die Jungs trotzdem dabei
gehabt. Ja, das Opener dabei gehabt, obwohl es Minus ist.
Genau, komplett 0 auf 0 oder Minus gemacht.
Ja.
Und ich habe das einfach selber bezahlt.
Ja, ja.
Das hat ja keiner für mich bezahlt.
Ja.
Aber es hat mich nicht gejuckt, weil ich so dachte, ich war davon überzeugt, dass die Jungs, diese ganze Entourage, die Show besser machen.
Mhm.
Und dass mir das auf jeden Fall, dass ich mich dadurch auch irgendwo abhebe von den anderen, weil ich einfach eine andere Art der Show biete.
Mhm.
Weißt du?
Also von der Reihenfolge auf jeden Fall.
Von der Reihenfolge und auch
von der Art der Comedians auf jeden Fall, würde ich sagen, auch.
So, und das war mir halt irgendwie wichtiger als irgendwie Kohle. Und dann hat sich das halt komplett weiterentwickelt. So. Und deshalb bin ich eigentlich sehr stolz, dass wir das auch so angegangen sind. Und jetzt gucken wir mal.
Wie sieht's aus mit deinem persönlichen Akku? So?
Mir geht's.
Energiemäßig?
Mir geht's.
Ich meine, du bist ja auch bewusst, du bist sportlich, du ernährst dich ja auch halbwegs vernünftig, ne?
Ja.
Du achtest auf alles?
Ich achte eigentlich auf alles. Also
wie alt bist du mittlerweile?
36.
36, okay.
Weißt du, was ich meine? Ich nehme keine Drogen, ich trinke kaum Alkohol, also wirklich sehr, sehr selten. Deshalb, ich bin wirklich entspannt, mache mein Ding, bin fokussiert, achte auf meine Gesundheit. Ich merke schon jetzt zum Beispiel nach so einer 11er Rutsche, dass ich mich freue, dass es vorbei ist, aber es ist ja heute noch Berlin.
Ja. Ich habe so eine 10%ige Chance auf einen Babysitter, dann würde ich so, ich würde mir das so gerne mal reinziehen.
Gerne, natürlich, komm.
Aber irgendeine andere Stadt kriege ich auf jeden Fall auch hin. Also das will ich auf jeden Fall mal sehen, weil man will ja wissen, wovon man redet.
Ja.
Und auf dem neuesten Stand sein auch.
Mm-mm.
Deswegen.
Ja, easy, gerne, immer willkommen, immer eingeladen, habe ich ja auch schon gesagt, ist gar kein Stress. Und deshalb am 1.6. jetzt übermorgen. Freue mich am 31.5. sorry, freue ich mich, wenn es dann auch rum ist.
Mhm.
Und
hast du ein bisschen längere Pause dann?
Ja, also Tourpause lange bis September.
Okay.
Aber wir haben ja diese Hot Ones, was wir drehen. Wir haben noch zwei andere Formate, die wir auch drehen. Blind Dates und
machst du eigentlich dein wo ich letztes Mal absagen musste leider, diese geile Show.
Kleinstadt Comedy.
Ja, machst du das noch?
Ja.
Okay.
Mach ich auch noch, Haben wir jetzt auch am 7.6. noch eine Show. Ist cool. Also ich finde es einfach immer cool, was zu machen, was einfach für die Community ist oder für die Leute, die aus meiner Gegend sind. Weißt du, Kleinstadt-Comedy ist ja so geboren, dass wir wollten coole Comedians in die Kleinstadt holen, dass die Leute aus der Kleinstadt nicht raus müssen.
Ja.
So ist das praktisch
geboren. Und genau das ist das auch. Man hat auch das Gefühl bei dieser Show, dass es genauso ist. Das Dorf freut sich einfach übelst, dass so viele Leute kommen. Ja.
Genau. Und das ist auch der Hintergrund. Und deshalb werde ich das auch, solange ich kann, weitermachen. Muss man halt einfach nur organisieren. Aber ja, also ist auch cool für die Leute, dass die einfach mich nochmal in einem kleineren Kontext. Ist ja trotzdem noch eine geile große Show.
Ich, weißt das, du, sechs, ich, das ist 600, eine super Mixshow.
600 Leute. Das
ist eine super Mixshow, ja.
Macht 600 Spaß Leute. Gemacht. Aber ja, so im Vergleich zu wie groß jetzt alles wird, ist das noch so mal ein kleiner, nahbarerer Kontext, weißt du?
Ja.
Und ich werde immer alles tun, dass ich so nahbar wie möglich für die Leute bleibe, weil ich aber auch als Mensch so bin. Also auch wenn die Leute mich draußen sehen, ich werde
nicht. Ja, dich kann auf jeden Fall jeder anlabern, würde ich auch sagen.
So.
Ja, safe.
Ist richtig entspannt. Und deshalb.
Killer, Alter. Ich brauche dir gar kein Glück wünschen, Alter. Ist ja schon alles passiert. Das Ding ist durch. Das Ding ist auf jeden Fall durch. Gibt's noch irgendwas, was man der? Nee. Aber du machst immer so ein. Du hast ja voll viel weibliche Fans und sagst aber in der Öffentlichkeit, keiner weiß, bist du schwul, hast du 7 Kinder, keiner weiß.
Ja.
Um das Mysterium aufrechtzuerhalten?
Ja.
Okay.
Genau. Also ich finde auch, dass mein Privatleben sollte auch privat sein. Einfach damit ich Ding.
Deine Comedy ist auch nicht allzu privat, ne?
Ich habe schon ein paar, sage ich mal, intimere Sachen, die ich erzähle. Und ich rede nicht von Sex, sondern einfach so persönlich
Infos, intim.
Die ich auch so preisgebe. Aber mir gefällt eigentlich, dass es so einen Schleier hat. Und dass auch die Leute, weil dann ist das auch immer
ich cooler. Auch, ich, mich regt das auch so auf, dass ich sowas nicht habe. Ich weiß, ich hasse, also ich hasse, ich liebe, ich weiß, warum Stars sowas haben, auch Rapstars und also Film jetzt eher weniger, aber dieses Mysterium, so dieses, nee, man beißt einfach alles. Das ist so, ja, wo ist denn jetzt dieses Interessante? So, ich hätte ich mir, also wenn ich mir mal nochmal so bei Null anfangen könnte, würde ich auch überlegen, so, ja, also wie könnte man so diesen Kitzel irgendwie noch aufrechterhalten? Aber es ist halt, wie es ist. Ey, Dicker, ich wünsch dir alles Beste. Ich danke dir vielmals dafür, dass du heute während deiner ganzen Tourrutsch hier nochmal vorbeigeschaut hast.
Gerne.
Es war mir eine wahre Freude, es war ein sehr schöner Talk. Und wir sehen uns auf jeden Fall auf einem von deinen Tourstops. Hoffentlich.
Yes, sir.
Wir sind raus.
Peace. Danke.